Ja, das Thema lautet die Welt im Umbruch. Und im Umbruch sind wir ja wirklich in einem permanenten Umbruch. Das geht immer mehr weiter, hört nicht mehr auf, steigert sich immer mehr rein und wird letztlich zum Umbruch, zum Abbruch wird und zum Steinbruch wird, also in der siebten Periode. Dann wird sich alles auflösen, dann wird sich auch die Materie auflösen. Aber dieser Umbruch ist eingeleitet eigentlich im Prinzip, also wenn man es eng nimmt, jetzt ist er eigentlich eingeleitet. Obwohl er sich schon lange anzeichnet, natürlich schon 2000 Jahre vorher und es gibt ja Vorstufen, aber der wirkliche Umbruch, und ich komme gleich drauf, was gemeint ist mit dem wirklichen Umbruch, der spielt sich eigentlich jetzt genau ab. Wir leben in der Zeit, aber es hört nicht mehr auf. Es wird immer schneller gehen, es wird also immer rasanter gehen und wir werden selber immer umbrechen. Es ist ein Kampf um die Identität in Zukunft überhaupt. Und warum brechen wir jetzt um? Na, wenn wir die bisherige Entwicklung anschauen und wenn wir da vereinfachend uns so Grafiken von Rudolf Steiner auch ins Bewusstsein wieder heben, dann ist unten meistens, beginnt es mit unten, so diese vereinfachte Grafik für physische Leib, Ätherleib, Astralleib und ich. Jetzt wird natürlich in dem Vortrag viel dazu gesagt, aber die Grafik ist relativ einfach dann so gestaltet. Nun, die Grafik so wie sie ist, und in dem Zugesagten, das wird ja erklärt, ist ja nicht richtig, sondern die Grafik müsste oben eine strichlierte Linie haben, wo Ich-Geist steht. So kann es gar nicht stimmen, weil die ersten drei Wesensglieder sind Geschenke der Schöpfergötter. Darum sagt der Rudolf Steiner, das sind Leiber. Leiber heißt Materie, das heißt aber nicht stoffliche Materie, sondern eben Seelenmaterie oder Äthermaterie, also Substanz kann man sagen. Darum heißen es Leiber, sie heißen ja nicht zufällig, Leiber könnten ja sonst anders auch heißen. Und das vierte Wesensglied ist praktisch der Funke, aber der Funke ist eben nur Disposition, ein Funke, eben, da kann was draus werden, aber wenn nichts wird, dann bleibt er halt unbearbeitet. Darum müsste man da eine strichierte Linie einziehen, weil es möglich ist. Also die ersten drei, die haben wir als Geschenk und als Substanz. Aber jetzt ist genau jener Zeitraum kommen, wo das vierte entwickelt werden kann oder nicht entwickelt werden kann. Also entwickelt wird es ja von den meisten in irgendeiner Weise, aber halt viel oder wenig. Und was rauskommt, ist eben das, was der Stefan George so mit den letzten Zeilen gesagt hat, der neue Mensch, das sind Sprossen neuen Rankes. Und Rankes heißt Ranke nach oben. Also Sprossen oder eigene Sprossen, sagt er, glaube ich, eigene Sprossen fremden Rankes. Also eigene Sprossen, der selbsterzeugte Mensch ist das. Und diese Selbsterzeugung, die beginnt aber in Wirklichkeit erst jetzt. Bisher war das eine Vorstufe. Also wenn man sagt, der Mensch, dann kann man eigentlich nicht genau sagen, dass das der Mensch ist, sondern halt so eine Veranlagung einmal. Und der eigentliche Name,
weißt du was, ja? Jetzt bei diesem fremden Rankes. Was ist mit fremden Frankes gemeint?
Rankes,
ja.
Eigenen Rankes, habe ich versprochen. Eigenen Rankes. Ranken. Der rankt sich wie der Wein nach oben. Also das ist jemand, der nicht gezeugt ist nach Schwert und Krone, glaube ich, heißen die ersten zwei Sätze. Also nicht durch äußere Tradition, dass jemand also in der Familientradition, in der militärischen Tradition ausgebildet wurde oder in dynastisch eine gewisse Habilitierung erfahren hat, sondern dass er sich selber zeugt. Also eigenen Rankes. Er beginnt von Null und gibt sich die Identität. Und diese Phase, diese Umbruchsphase, ist genau eigentlich jetzt so ganz exakt, sind wir da drinnen. Und münden tut es in jenen Menschentyp, der dann wirklich ein Mensch ist, und es ist trotz allem ein geheimnisvoller Name für den Menschen vorgesehen, ein unbekannter Name, ein Geheimnis, ein Mysterienname, heißt nämlich der Mensch. Und das ist aber nicht der jetzige Mensch, sondern es ist der Wassermann-Mensch, wenn man so will, weil das ist der Einzige, der uns anschaut mit seinem Gesicht. Also der schaut uns an und schaut uns entgegen. Und da sehen wir, wohin das führt.
Da kommt mal eine Idee.
Ja, bitte.
Dass jeder Mensch vielleicht einen geheimnisvollen Namen in sich trägt.
Ja, ja. Das ist richtig. Das eine ist einmal das Artspezifische oder das Menschheitliche und im selben Ausmaß das Individuelle. Jeder ist für einen Stern bestimmt, oder man sagt, jeder kommt von einem gewissen Stern und hat ein individuelles Entwicklungsziel. Weil individuelles Entwicklungsziel hat jeder. Also sonst gibt es gibt sonst, weil sonst stürzt er ab, sonst wird er ausgeschieden mit einer Schlacke. Jetzt wollte ich eigentlich ganz mal anders anfangen, aber beim Autofahren ist mir eingefallen, ich fange ganz anders an, nämlich da, weil ich will auf was hin, aber eigentlich ist mir das einiges eingefallen, was uns eine gewisse Orientierung gibt zur jetzigen Zeit. Und da hat Rudolf Steiner bei dieser Charakterisierung der Weltgegenden, ja dem Westen, sowas wie eine mathematische Perfektion und mathematische Fragmentierung zugeordnet. Also es sollte jeder Mensch, der Zukunftsmensch, der dort entsteht, wird mathematisch bestimmt ein Rädchen, aber so, dass er sich gar keinen eigenen Gedanken mehr zu denken traut. Nicht nur, dass er kein Denkt mehr, sondern er traut sich auch gar nicht mehr, sondern er ist einfach verwoben nach einem mathematischen Parameter und ist in einer Schablone drinnen. Das nennt Rudolf Steiner den mechanischen Okkultismus. Und der kommt von wo? Na, das ist, können wir schon erraten, vom Tierkreiszeichen der Zwillinge, denen ist der Mathematismus zugeordnet. Und die Amerika sind ja beide Staaten, eben so Zwillingsstaaten, die sich auch so berühren, irgendwie wie Michelangelo sein Werk. Und von dort kommt es, sagt auch Rudolf Steiner, von den Zwillingen kommen die Kräfte rein. Das andere ist dann im Osten, da kommt mehr sowas wie, ja, wie eigentlich der Sinn ist, es müssen Leiber gefunden werden, die nicht so kontaminiert sind, dass sie überhaupt noch jemand verkörpern kann. Das wird nämlich das große Problem sein in relativ kurzer Zeit, also in 150 Jahren, dass es immer weniger Leiber gibt, also Körper gibt, die überhaupt noch bewohnbar sind, weil sie stark eben durch die ganze Behandlung, sei es jetzt vor allem durch die Nahrungsmittel, die sind ja stark vergiftet, eben dass sich der Mensch nicht mehr weiter züchten kann, nicht mehr weiter weiterzeugen kann und verhindern auch eine gewisse Beweglichkeit, weil sie eben pharmakologisch, der Mensch ist eben nicht mehr für geistige Schwingungsprozesse, weil es sind ja eigentlich Schwingungsprozesse, diese ganzen Verdauungsprozesse sind so rhythmische Schwingungsprozesse und die sind ja dann nicht mehr möglich, weil das Ätherische ist schon, hat schon zu viel Widerstand. Und das nennt Rudolf Steiner dann den eugenetischen Okkultismus, weil es damit zusammenhängt, was ja auch jetzt der Fall ist, was die Inder schon immer wussten, dass man bewusst Seelen dann runterziehen kann, also nach Sympathie oder Antipathie oder nach Notwendigkeit oder nach Zeitkonstellation, also Anziehung, das wird also durchaus möglich sein. Was noch sein wird, das sagt Rudolf Steiner nicht, aber ich füge das hinzu, das wird nämlich eine große Endabrechnung geben mit dem Westen. Es werden eugenetische Raketensysteme aufgestellt und es werden die westlich-zionistischen Seelen abgeschossen, vernichtet, als Schlacke ausgeworfen. Das heißt, die kommen gar nicht mehr rein in die Verkörperung. Das ist, also, das ist noch ein Zusatz, der Rudolf Steiner nicht erwähnt, an dem aber jetzt schon arbeitet, auch an den Stellen, wo die Magier sind, weil das sind ja natürlich keine physischen Raketen, meine, die das überhaupt können. Also es geht weiter, das ist nicht beendet, was bisher war. Es betrifft auch die ganzen Europäer, die so veranlagt sind, aber in erster Linie trifft es natürlich mehr den Westen. Jetzt sagt er noch was anderes, in der Mitte gibt es eben natürlich, Mitte, Mitteleuropa gibt es eben dann mehr das Gesunde, also das Ausgleichende, das Heilende, eben den hygienischen Okkultismus. Nun, in der Mitte wird sich das aber nicht mehr abspielen, weil die Mitte gibt es nicht mehr in Europa, es gibt kein Zentraleuropa mehr und das wird nie wieder entstehen, da können wir uns auch fest schon hinter die Ohren schreiben, weil es nicht mehr entstehen wird. Es wird völlig zerstört und da kommt nichts mehr ein, da wird nichts mehr aufleben in Mitteleuropa, aber es wird trotzdem entstehen, weil es auch in Europa entsteht, aber nicht ganz in Mitteleuropa, nicht ganz dort, wo wir Mitteleuropa, Mitteleuropa heißt Frankreich und Deutschland im Wesentlichen. Im Engeren ist es natürlich Deutschland und Österreich gehört eigentlich auch dazu. Aber dort wird es nicht sein. Deutschland ist das absolute historische Verreckerl und da wird nichts mehr sein. Also aus verschiedenen Gründen, das will ich mal detaillierter anführen, der geschichtlichen Entwicklung, warum aus Deutschland nichts werden kann, unabhängig welche Persönlichkeiten sich dort verkörpern, an denen liegt es ja nicht. Aber es hat eine spezielle Konstellation, kann hin und wieder mal aufflammen, das war ja die großen Aufflammer, gibt es ja, die gab es ja nur in Europa oder in Deutschland, das ist ja einmalig, aber da kommt nichts mehr. Also es wird verwüstet sein, rein von der Ätheraura wird es verwüstet sein. Dort wird es also nimmer, da dürfen wir nicht so magisch hinblicken, Mitteleuropa und Rudolf Steiner, das ist anders, es kommt anders und es ist entschieden, dass es anders ist. Aber es wird in ganz in der Nähe sein und ganz in der Nähe heißt eigentlich, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, wo mehr südöstlich, aber nicht jetzt im Osten, sondern in Österreich eigentlich so. Weil wenn man über Europa fliegt, jetzt über Europa fliegt, gedanklich meine, dann sieht man in Deutschland eine Arbeitskolonie und ein völlig entfremdetes, sich selbst hassendes, umerziehendes Volk in Schalang. Und dann sieht man daneben ein Krebsgeschwür, das schaut aus wie ein Bauch, der geht nach außen und hat lauter Metastasen, das ist Frankreich. Und die Franzosen reißen alle mit. Und das ist langfristiger Prozess. Jetzt abgesehen von den politischen, zu dem kommen wir noch, was der Westen vorhat mit dem Territorium als Endspiel eigentlich. Aber wenn wir jetzt schauen, wo kann Europa eigentlich nur weitergehen? Denn wenn wir jetzt nach Osten rüberschauen, dort wird schon was weitergehen, weil diese Zusammenarbeit ist ja nicht gekommen jetzt mit dem Osten, zumindest nicht mit Russland. Das wird aber weitergehen und dort wird sowas wie die Satire-Jugend, das goldene Zeitalter, wird schon existieren, aber nicht die Leute, die dort sind, können das schon gar nicht machen. Das sind Indianer, die leben also im Westsibirien, in Jamal, wo das Gasfeld ist, die schauen genauso aus wie damals, die haben kein Mobiltelefon, keine Straßen, keine Elektrizität, nur Rentierherden und Zelte, die schauen genauso aus wie damals, das ist nichts anders und genauso leben sie. Dann gibt es die ganzen kasachischen Bevölkerungselemente, also das sind lauter Schlitzaugen und ähnliche und da entsteht einmal gar nichts. Also dieses Ostsibirien wird sich nicht entwickeln aus sich selber heraus, das ist klar. Nur vielleicht nur, mit euch jetzt ein kleines Foto, nur dass wir eine Dimension haben, worüber wir eigentlich so reden. Ich glaube, das ist, glaube ich, ja, dass man nur sieht, wie groß es ist. Also, aber wie groß es ist, wovon wir sprechen, wenn wir vom Osten reden. Also, das ist da praktisch dieses ganze Gebiet. Also, wenn man schaut, das ist Europa, das ist St. Petersburg irgendwo da. Was ist das? Da irgendwo. Ja?
Ja, da
war es. Und da geht es, und das ist noch gar nicht ganz, das geht da riesig rüber. Und das ist völlig
groß.
Das Sibirien hat drei Elemente, also gibt es drei wieder unter Sibirien. Und so groß ist das Gebiet, das geht nach Alaska. Und das ist alles schon, kommt in den nächsten Jahren dazu, Alaska. Die wollen schon weg, diese Indianer. Das heißt, es geht darüber, nur das kann niemand entwickeln. Also Russland kann das sowieso nicht entwickeln, hat weder die Bevölkerung noch das Geld noch die Logistik. Also das ist ein riesiges, wir reden immer von Moskau, aber wo ist Moskau? Ist irgendwie da, jetzt ist es von hinten nicht.
Da ist Kiew, habe ich gesehen.
Der Moskau ist irgendwie da, oder? Ja. Na, da ist irgendwie Moskau.
Ja, da ist es.
Also, das ist schon weit.
Das ist schon weit im Osten, aber das ist ja immer ganz da.
Und die Bevölkerung, die kann das überhaupt nicht entwickeln. Die sind vielleicht im 15. Jahrhundert stehen, das muss man mal auch so ungefähr sehen. Weil das schaut ganz anders aus. Also wenn man da so drinkommt, dann fragt man sich, was hat denn Russland zu tun? Das ist vorhin sehr slawisch, das kann man so sagen. Also das wird so gar nicht passieren, sondern es wird jemand anderer entwickelt. Jetzt ist aber, ich komme auf das Europäische gleich wieder zurück, jetzt ist aber die Zusammenarbeit eben von den Europäern mit ausgesprochener Aggressivität abgelehnt worden in den letzten 20 Jahren mit Russland und was da alles passiert ist, nämlich die freundschaftliche Art, wie man das Europäische eigentlich wollte. Man ist ja fast demütig, immer nach Europa und hat also reden können hinter verschlossenen Türen, weil sie durften eben, die Reden durften ja gar nicht gebracht werden, sind ja bis heute nicht veröffentlicht, außer im im Kompaktverlag. Und das war eigentlich eher so eine wirkliche Liebe. Weil Europa will jeder. Die Kinder will auch Europa. Die sind nicht interessiert an anderen orientalischen Völkern. Weil das Europäische, das haben sie eben nicht. Was haben sie eigentlich nicht? Die A-Logik haben sie nicht. Und die ist in der Kunst. Gar nicht die Technik. Die Technik können sie selber auch machen. Natürlich, in Deutschland ist ein Ort Technologiezentrum. Und das wird ja auch so in Zukunft sein für China. Aber was sie brauchen, ist gerade das A-Logische. Weil durch diese Verrenkung, die Chinesen jetzt zum Beispiel gemacht haben in den letzten 50 Jahren, sind sie auch nicht mehr so plastisch. Und die Plastizität kriegt man nur eben durch etwas Irrationales. Und das ist die Musik zum Beispiel. Und darum wollen sie das. Also die Europäer sind ja begehrt, das muss man dazu sagen. Es geht eigentlich immer um die Europäer, die sind beliebt. Nur die Europäer wollten es nicht. Abgesehen davon, dass die Amerikaner das Sagen haben. Aber die sind also, es kommt also zu dieser Zusammenarbeit, kommt es einmal nicht im äußeren Bereich wird es nicht so einfach zu der Zusammenarbeit kommen. Es wird zwar im Jahr 2020 viel wärmer werden, da gibt es viele Auswanderer in der Landwirtschaft und so, aber das wird gar nicht die Schiene sein. Die Schiene, die das erobert und wo wirklich dieses goldene Zeitalter sein wird, weil allein die Landschaft dort ist nicht aus der Welt. Also wer dort ist, der weiß, es gibt eine andere Welt und nicht nur unsere, und die hat mit unserer nichts zu tun. Diese paradiesische Welt, wo man sagt, wieso gibt es das, wieso ist das überblieben? Da fragt man sich, man findet da keine Antwort. Aber es ist...
In Russland?
In Sibirien.
Sibirien.
Ja. Also Russland auch, aber Sibirien wird. Die Natur ist unberührt. Es gibt nie kein Mensch dort. Es gibt vielleicht irgendeinen Fischer. Und es ist diese ätherische Kraft, dieses ist so stark, so intensiv. Die Energie ist so stark. Also die Energie ist so, dass man eigentlich fast fliegt. Man hebt ab und drum exportiert das Land ja so viel Energie, weil es zu viel menschliche Energie hat. Das ist nur die Verräuberung. Wenn wir jetzt aber schauen, wer entwickelt es? Ja, die können sich nicht entwickeln dort. Und damit das Gebiet entwickelt wird, war ja der Versuch immer gerade des russischen Präsidenten Putin, die Europäer für das Projekt zu gewinnen. Und zwar nur zum Vorteil der Europäer. Die hätten keine Steuern zahlen müssen, hätten nichts reinvestieren müssen, das gibt es ja sonst nirgends. Immer aus Liebe zum Europäischen, gar nicht aus Eigennutzen. Weil die Russen eben auf Europa schauen, die wollen die Chinesen gar nicht so. Nur es ist ja nicht dazu gekommen. Also wie geht's weiter? Es geht so weiter, dass das Gebiet entwickelt wird durch Europa, aber durch die reinkarnierten Europäer. Und zwar durch die, die jetzt in Europa leben und so anti-amerikanisch sind, anti-zionistisch sind, anti-EU und pro-russisch sind. Und das sind nämlich alle. Es gibt ja nur die Strömung eigentlich. Es gibt ja keine Nuancen dazwischen. Warum? Nicht, weil die sich kennen. Da kennt ja nicht irgendeiner den anderen aus einer gleichen gemeinsamen Entwicklung heraus. Sondern es ist so wie in der Wirtschaft bei dieser Dreigliederung. Zu der kommen wir noch beim nächsten Mal. Aber die Dreigliederung, kann man mal vergessen, was Rudolf Steiner gesagt hat. Aber wie man jetzt zu einem neuen System kommt, das eigentlich steht, das nennt sich anders, ist eigentlich dieses Falun-System, was China 11.000, Falun-System, das hatten die Chinesen 11.000 Jahre, aber das ist eben ein Wirtschaftssystem, ohne Geld, ohne Zinsen und so weiter, und es ist ein ganz neues Bildungssystem, das ist genauso wichtig, ein ganz revolutionärer Ansatz, und sonst braucht man nichts, außer dass man das irgendwie sich ausmacht, wie man es macht. Und was ist das? Wir haben drauf schon die soziale Dreigliederung, das heißt, das ist genau das. Wieso ist das so? Nicht, weil das jemand ableitet, nicht, weil sie die kennen, sondern weil die spricht uns von außen an. Das kommt zu uns und sagt, schaut, so gehört, anders geht es nämlich gar nicht. Nur das ist richtig. Und die brauchen sie nicht absprechen und nicht sagen, wir leiten was ab, das braucht man gar nicht, weil das von Natur aus, kommt jeder dazu. Und so kommt auch bei der Weltbewertung in Europa, die richtig sind, kommt auch zur richtigen Weltbewertung. Und die werden reinkarnativ eben dort das auslösen. Gar nicht die dortige Bevölkerung und auch nicht nur die Auswanderung, sondern es wird das Land vielleicht heißen Neueuropa. Warum nicht? Neuengland gab es ja auch. Oder Neu-Amsterdam. Also so kommt es weiter, so geht es weiter. Weil die könnten sie ja selber nie entwickeln. Und was Europa nicht entwickeln konnte, wird sich dort abspülen. Weil in Europa ist es nicht mehr möglich, das können wir völlig vergessen, wenn wir glauben, da kommt noch was, das hängt hier in der ganzen Äthergeografie auch, das ganze Europäische, das ist vorbei. kann nur einmal aufflammen, das kann sie. Das heißt ja nicht, dass nicht noch einmal was kommt. Das ist gar nicht gesagt, dass das jetzt für immer so ist. Aber da ist auch keine Möglichkeit mehr, was wollen die Europäer? Sie haben ja eh schon alles und man ist ja eh schon gesättigt in jeder Weise. Man war experimentell, man war kühn, man hat die Welt erobert. Ja, irgendwann einmal ist das einfach verbraucht auch. Und jetzt kommen wir zu Europa zurück. Bei dem hygienischen Okkultismus, er wird sich eben nicht in Mitteleuropa abspülen, so wie wir es Mitteleuropa im Kopf, aber wo wir es dann abspülen. Nun, da will ich jetzt einmal, das ist eigentlich so ein eigener Gedanke und ihr könnt es dann mitdenken und auch variieren. Das Europa wird zugrund gehen. Mit dem müssen wir uns fest anfreunden und nicht da was reininterpretieren. Aber es wird die Möglichkeit bestehen, dass ein Teil Europas überbleibt. Und zwar im positiven Sinn. Und zwar, wenn wir uns jetzt von österreichischer Perspektive aus gesehen, weil wir in Österreicher sind, kann man also aus dem Grund sagen, von der Perspektive, etwas abziehen von Deutschland. Und das ist wichtig, dass man mal aufhört mit dieser Verherrlichung Deutschlands, dass wir uns abziehen etwas, und zwar geistig und geografisch. Und wenn wir jetzt vorstellen, was bleibt über, was kann überbleiben? Also ein wirkliches Europa. Außerhalb der EU, jetzt gehen wir davon aus, dass sie das jetzt im nächsten Jahr nochmal zeigt, wie und was. Auf alle Fälle, wie sie sich zeigt, ist klar, Europa wird in einem Bürgerkrieg schlittern und aus dem wird es gar nicht mehr rauskommen. Und Deutschland bleibt über als Element Chinas. Das ist fix fertig, da gibt es nichts mehr zum Rütteln. Kommt gleich dazu, was da an Infrastruktur schon fertig ist. Und es bleibt das andere über, also eigentlich bleibt der Rest über. Und wenn wir jetzt von Österreich ausgehen, wie können wir ein wirkliches Europa, ein positives Europa, wie ist das möglich? Denn möglich ist es, das muss man gleich wieder dazu sagen. Es ist möglich, ist nicht verhaut noch, ist noch nicht verhaut. Aber wie schaut es aus? Wenn man es nur einmal geografisch schaut, territorial. Wenn wir von Österreich ausgehen, dann ist gemein ein Partnerschaftssystem. Also ein Staat macht es so, es bleiben alle Staaten Staaten, das heißt Nationalstaaten, das heißt, aber im Sinne einer Verwaltungseinheit, also es verwaltet sich ja Gemeinde selber. Also wird nicht von Brüssel aus verwaltet, sondern es wird also vom Bürgermeister. Und so geht es eben durch die ganzen Strukturen durch. Und wenn wir jetzt ausgehen, wo geht es weiter? Dann gehen wir gleich einmal zur Slowakei. Also das wäre wirklich eine gute Verbindung. Die Slowaken, die passen zu den Österreichern und wir passen zu den Slowaken. Es ist ein Land, das einfach sauber ist. Also in den Häusern der Leute, in den Küchen, die sind ganz sauber, ordnungsliebend und sind die Herzensmenschen. Weil Rudolf Steiner das ja auch sagt, bei der Charakterisierung der Völker, die dort wohnen, also im Wesentlichen von den Tschechen bis zu den Ungarn, sagt, es ist eine Einheitsseele, so wie der Mensch auch eine Einheitsseele hat, aber die ist wieder differenziert und da sind die Tschechen mehr die Denker, die Ungarn sind der Bauch, also nona kann man nur sagen, wenn man die Markthalle in Budapest auch jetzt noch sieht, was da drinnen ist. Aber die Herzensmenschen sind die Slowaken und das stimmt. Sie haben, das ist Kultur, heißt es, und Wärme. Und die sind einfach so fein, sind andere Leute, wie die Tschechen deutlich und auch wie die Ungarn. Die Ungarn sind doch ein bisschen derb. Nützt nichts. Also sie sind halt Bauern gewesen und sind auch nicht ganz europäisch, weil sie viel asiatischer sind. Haben ja einen mongolischen Einschlag und haben sie dann getrennt eben. Die Tschuwaschen, die leben halt noch am Oberlauf der Wolga und die Finnen sind eben woanders. Und sie waren immer gegen die Slawen, eigentlich nicht gegen die Slawen, sondern sie waren also eine Enklave im Slawischen, sind immer mehr nach Westen gerückt. Österreich und Deutschland waren ihnen viel lieber, weil da waren sie halt ein bisschen eingeengt von den anderen. Also Slowakei, das könnte man sofort anpacken. Eben Partnerschaft. Wenn es weitergeht, wie schaut das aus? Italien bis zur Hälfte, also bis Genua und Siena. Also Norditalien sowieso, Südtirol und dann weiter. Also die Hälfte von Italien passt perfekt dazu. Italien, mit dem sind wir sehr verbunden. Erstens einmal, was spricht für Italien? Die Menschen selber. Sie sind lustig, sie sind luftig, wir sind nicht so, oder die Deutschen nur weniger. Und sie haben eine schöne Sprache. Man muss immer haptisch und einfach denken. Wollen wir mit denen oder wollen die mit uns? Ja. Weil die sind einfach sympathisch, lockerer, man fühlt sich gleich anders. Und sie haben nur Vorzüge. Sie haben ein Meer, sie haben die Fische, sie haben den Wein, sie haben die Landwirtschaft. Sie haben die Spezereien in der Landwirtschaft. Wenn man schaut, wer hat Spezereien. In Wien gibt es drei Spezereigeschäfte. Das eine ist der Wild, das andere ist der Duchlau und das dritte ist der der Meindl, dann isst sehr oft diese feinen Würste, und was da gibt, sind also italienische Würste. Und nur die französischen Käsesorten. Sonst ist italienisch. Weil wir haben das nicht, weil so fein sind wir nicht. Weil die Italiener, die schmecken schon, wenn sie irgendwas sehen in der Natur, schmecken sie es. Und wir können es nur anschauen, und so warm ist es bei uns ja auch nicht. Also eine Verfeinerung kriegen wir. Weil wir müssen immer an die Qualität denken. Was haben die? Wir werden verfeinert damit vom Essen her, vom Wein und von dem, was halt so der Natur bringt. Dann haben sie die höchst entwickelte Textilindustrie in Europa. Also nicht in Europa, weltweit. Weil die teuren Sachen werden alle in Italien gemacht. Die teuren Schneide, die teuren Stoffe sehen ja dann die Damenschuhe zum Beispiel. Also Italien ist einfach Weltmeister mit den Damenschuhen, nutzt nichts. Also kommt den Italienern, die kann das einfach. Die haben den Geschmack und die Qualität der Verarbeitung. Weil in Italien, wenn man irgendwo hingeht, dann wird man meistens zu Familien gebracht und die haben so Familienbetriebe, 7 Personen vielleicht und einige Heimarbeiter und die machen Schuhe, die machen Ledersachen und was immer halt. Aber wirklich toll. Also, wenn man sagt, die haben was am Pfiff, das hat, findet man im Geschäft auch nicht. Und das ist wichtig, nicht nur wegen den Produkten, sondern weil es Kleinstrukturen sind. Klein- und Mittelstrukturen sind ja viel zäher. Also das spricht alles für die Italiener, aber spricht noch, große Strukturen haben sie auch, in Turin zum Beispiel, Autoindustrie, dann haben sie die Juwelierindustrie in Vicenza, das ist Kunsthandwerk, also Goldschmiede und so weiter, ist auch einmalig, das haben auch die Deutschen nicht so stark, gibt es ja auch, aber nicht so stark. Ja, und was für sie auch spricht, Italien ist bis heute kein Staat geworden. Wir lernen in der Schule, Italien ist der Stiefel, Italien, das ist es aber nicht. Und ist bis heute nicht angenommen. Italien ist ein Freimaurerstaat von Garibaldi. Das wird man das schön natürlich nicht hören. Aber, und der hat die, ebenso wie die EU, hat auch dort alle hineingezwängt. Und der Staat ist aber nicht angenommen worden bis heute. Die Italiener wollen also weg, nicht weg, sie wollen wieder in ihre Regionen, wo sie eh drinnen sind. Also Drumliga Nord will ja auch weg, oder Venetien und so weiter, die einzelnen Regionen wollen einfach das sein, was sie immer waren. Also Fürsten, die man halt sind, so wie Österreich, Wien hat das Bundesland, oder Niederösterreich, sind die halt ein bisschen größer. Also die wollen eigentlich weg, wollen die Autonomie und würden gut zu uns passen, wir würden zu denen auch passen, weil die Italiener sind auch gerne in Wien, gerade in Wien sind es als Besucher gerne, Skifahren tun es auch gerne in Österreich, also es passt alles zusammen, rein menschlich gesehen. Ja, das geht so bis in die Mitte und dann tropft es aus, das hat ja nie wirklich dazugehört. Ja, und das nächste wäre in Österreich Slowenien. Slowenien wird auch gut dazu passen, verstehen Sie bestens, gab es nie Probleme, das war in der Tito-Zeit wegen dem Anschluss und so weiter. Also Slowenien, da haben wir Slowakei, dann Italien, ein ganz wichtiges Land durchs Meer, allein schon haben wir Zugang, haben die Nördlichen den Zugang zum Meer, dann haben wir Slowenien. Kroatien und Serbien, das will ich jetzt einmal nicht dazu nehmen. Zumindest einmal kurz übergehen. Und jetzt gibt es noch was anderes, es ist ein kühner Gedanke, ich sehe es so, das ist Spanien. Weil sie jetzt sagt, Spanien ist ja ganz woanders. Spanien ist auch, gehört auch nicht zum Europa. Das hat der Anthroposoph, der hat das irgendwie so geografisch analysiert und hat er ganz recht. Die Geschichte ist nämlich auch so, dass Spanien sich nie zu Europa bekannt hat. Es ist eigentlich eine Insel. Und die Mitte von Spanien ist eigentlich Afrika, so mehr wüstenartig. Und das Nördliche, ich meine, wenn man sich in Spanien hineinversetzt und man reitet da so innerlich durch Spanien, aber wirklich innerlich, dann hat man den Eindruck, sie wollen hinten oben bei den Pyramiden das so mit einem Laubsackel so irgendwie abschneiden und wollen eigentlich so eine leicht schwimmende Insel sein. Die können nicht wirklich zu Europa, auch wie, das ist so, wir nehmen es jetzt wahr, weil es natürlich in den letzten 100 Jahren oder mehr gehört es dazu. Aber das ist ein eigener Körper, so ein Schwebekörper. Und zu den Franzosen wollen es nicht mehr, weil die werden ihnen einiges anhängen. Und sie brauchen aber Europa nicht wirtschaftlich. Das sind Länder, die stehen ja gut da, die haben die Landwirtschaft, den Wein, sie haben den Tourismus. Also die sind verhunzt worden durch die Europäer, aber nicht, die können sie selber erhalten. Nur sie wollen schon eine Anbindung haben. Und da wäre ein bisschen so ins östliche, nördliche, also zu uns, das würden die gern haben. Und es spricht für sie die Sprache, das ist eine ganz schnelle Sprache, da ist der Wille drinnen, kann man sagen, gell? Spanien, das ist ja Romorte richtig drinnen. Und es ist eine schöne Sprache und die Spanier sind stolz, Sie haben also eigentlich praktisch den Norden, das sind die schönen Klöster, und heutzutage sind es Hotels, das sind diese, wie die genau heißen, diese, dessen Namen jetzt nicht, aber gibt es einen eigenen Namen, die früher Herrenhäuser waren und jetzt sind es Hotels. Da kann man also, wenn man so einen Pass hat, durch ganz Spanien eben auch durch. Die Fische haben es, eigentlich ist Barcelona dann noch schön mit dem Gaudi und das ist ja auch eine gewisse Auflockerung, diese Architektur. Also für Spanien spricht alles, nur eines haben sie nicht, sie haben keinen Durchweg, kein Landweg zum Zugang. Also Zugang hätten wir keinen, das ginge nur von Genua aus, das werden aber 2000 Kilometer sein oder mit dem Flug schon, aber unten geht es nicht, weil das ist dann schon Frankreich. Also das wäre schon ein ganz schönes Territorium. Ja, aber es fehlt noch was. Das könnte sich nicht erhalten, das Territorium. Denn eines fehlt, aus Deutschland fehlt was, weil das muss die Hochtechnologie, Wissenschaft, die muss rein, die ist nicht gegeben bei den Ländern. Das ist mehr Kultur und Lebensfreude. Das ist der Extrakt Deutschlands und das wäre Bayern. Wir brauchen Bayern, wir brauchen die Intelligenz, die halt wissenschaftlich, technisch und so verarbeitungsmäßig, BMW, die haben ja viele Betriebe, kann man ja nachschauen. Die haben das alles. Und die sind aber keine Deutschen, die wollen sie auch abziehen, weil die sind immer eigentlich so urige Typen gewesen. Die Landschaft ist schön, sie sind ehrlich, sie sind natürliche Menschen. Also mit Österreich, das wäre ja überhaupt, das passt ja einfach bestens zusammen. Deutsch sprechen sie auch, ne? Das ist auch nicht schlecht, weil die anderen haben ja andere Sprachen. Da haben wir, was wir brauchen in dem Territorium, es muss der letzte Stand der Wissenschaft und Technik sein. Also es muss alles auf der Grundlage, die muss einmal da sein, weil sonst kann sich jeder seine Träume machen, aber kann es nicht realisieren. Das ist einmal das eine. Und das wäre aber nur Bayern, weil die Bayern haben das. Also von denen kann man es. Von denen kommt es rein. Da haben wir das, was Deutschland hat, von der ganzen geistigen oder technischen Entwicklung, durch Bayern in dem Territorium drinnen. Die Bayern haben nur was anderes. Sie haben diesen mystischen, romantischen König gehabt, den Ludwig gehabt. Und das spricht ja auch für die Bayern, der Wagner war ja auch in Bayern, München und so. Also es ist ein Erfolg, das auch noch eine andere Beziehung hat, denn Österreich wurde von den Bayern besiedelt. Und zwar nur von den Bayern, mit kleinen Kärnten gibt es ja bei Slawen vielleicht oder im Burgenland, aber die Bayern, und zwar durch die Klöster, weil zum Beispiel in Salzburg die Klöster, das kommt alles von denen, ging rein, runter bis Krain, das ist also Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich. Also es sind Bayerwan, die Bevölkerung an sich in Österreich mit wenigen Splittern sind Bayerwan. Das wäre schon einmal ein größeres, eigentlich ein ziemlich großes Stück. Und was ich jetzt mit Kroatien und Slowenien und Serbien, also da muss man halt nur ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist ein bisschen unruhige Gegend da unten. Kroatien selber wird recht heroisiert, gerade von den Anthroposophen, wenn sie zum Rudolf Steiner seine Geburtskrippe fahren. Historisch allerdings ist man weniger fundiert. Aber es gab in Europa im 20. Jahrhundert zwar wirkliche Terrorregime, dazu gehört der Nationalsozialismus nicht, aber das Pilsudski-Regime in Polen, haben wir nie was gehört, weil das ist eigentlich, ich will es nicht mehr jetzt ausführen, absolute faschistische Diktatur. Und das Ustaschische Regime, und das waren die Kroaten. Und die haben 1 Million Serben und Juden in den Ziegelöfen verbrannt. Das ist alles aktenkundig auch von der UNO die Zahl aufgenommen worden. So wie in der Ukraine gibt es das auch, der Holodomor. Also die sind nicht so harmlos. Und die Soldaten in Europa waren immer die Kroaten. Das waren nicht die Serben. Die Serben haben das Großmachtstreben gehabt, aber sie waren keine Söldner. Die Söldner waren die Kroaten, darum heißt es ja, Krawatte kommt ja von innen, weil, wie es in Frankreich war, nicht, da hatten sie so ein schönes Tuch, das hieß Krawat, weil sie ja Krawatzia heißt, jetzt sagen wir auch Krawatten. Die haben sie als Krawatten bezeichnet, die Kroaten, eben in der Krawatten. Und wie geht es weiter? Nun, beim Krieg in Jugoslawien, was war das für Krieg? Der jugoslawische, also der jetzige Krieg, der war sehr einfach. Also man hat zuerst einmal die Sowjetunion aufgelöst von außen und von innen und dann hat man sie alle Teile, mit denen die Sowjetunion irgendwie Handel betrieben, hat man mal ruiniert. Das heißt, die Südafrika, nicht? Dann Libyen, dann Syrien, da fällt mir jetzt in Nordafrika. Eigentlich sämtliche Länder, wo irgendwelche Beziehungen waren. Aber jetzt ist noch dieses Jugoslawien überblieben. Das war so ein komisches Fragment der Kunststaat. Das war also ausgesprochen, dass eben der Dieter das kriegt. Jetzt sind die Amerikaner kommen, das wissen wir wieder von Willy Wimmer, dem Verteidigungsstaatssekretär und dann und Verteidigungsminister, der also 30 Jahre lang die ganzen Geheimdienste und so weiter genau kennt, der amerikanischen Präsident, der überall dabei war. Und er hat gesagt, jetzt sind die Amerikaner kommen und haben Folgendes zu uns gesagt. Sie haben gesagt, es ist das Ende der Geschichte jetzt, eben wie der Fukuyama zu Japaner auch gesagt hat, und jetzt werden wir euch instruieren, wie es weitergeht. Das Erste ist, dass wir das Völkerrecht abschaffen. Das haben die Deutschen, ich glaube, das Völkerrecht ist ja was Heiliges, da hat man ja viele Jahrzehnte gearbeitet, dass es ein Völkerrecht gibt. Und die haben gesagt, wie wollt ihr das Völkerrecht abschaffen? Könnt ihr gar nicht allein abschaffen. Doch, wir werden es abschaffen und werden das zeigen, wie es geht. Wir bombardieren die Bundesrepublik Jugoslawien. Und ihr werdet sehen, wer sie aufregt. Niemand. Und genauso war es. Und seitdem gibt es kein Völkerrecht. Wir haben es nicht mitgekriegt. Es gibt es nicht mehr. Es ist absolut sistiert. Und das ist der Jugoslawienkrieg. Wer war aber, ist halt noch einmal so, wer war aber auf der Seite, also abgesehen von Deutschland, es war speziell Kroatien auf der Seite. Und die haben ja auch 300.000 Serben vertrieben. Was ist aus denen? Wohl nichts. Die sind verschwunden. Und vieles in dem Krieg im Zusammenhang, eben, dass sie eben diese Flugzeuge umgespritzt haben, dann haben sie eben die Albaner bombardiert und es waren aber mit serbischen Hoheitszeichen. In Wirklichkeit hat man das aufgeteilt, die Armee. Ein Teil haben die Kroaten gekriegt, Flugzeuge, ein Teil haben die Serben gekriegt. Und die kroatischen Flugzeuge wurden mit kroatischen Hoheitszeichen bestückt, dann haben sie es umgespritzt auf serbische und haben mit den Flugzeugen Albaner angegriffen, das haben wir den Serben in die Schuhe geschoben. Und so ging es die ganze Zeit dahin, also brauchen aber das ist passiert. Jetzt sind sie besonders antirussisch wieder und seitdem sie bei der EU ist, oder wollen sie eben da wichtig machen, und sie sind die zweitgrößten Waffenschieber in Europa nach der Ukraine. Also so harmlos ist das Land nicht. Können aber leicht dazu, weil sie sind nämlich die Deutschen Jugoslawiens. Sie fühlen sich da eben von den Deutschen bestrahlt. Ne? Da ist man natürlich mehr, wenn man so einen Rücken hat, ist ja industriell viel höher entwickelt in Deutschland. Das heißt, die können auch dazu, nur es gibt ein paar Sachen, die noch sind. Was die Serben betrifft, das ist auch ein unruhiges Gebiet. So einfach kann man die Serben auch nicht dazu nehmen. Weil wie geht es denn dann weiter? Es geht nach Montenegro weiter, nehmen die dazu. Also nicht wir. Wir sind ein Teil dieses ganzen Gebildes. Geht nicht von uns, also nur um das wieder zu sagen. Man kann das auch von Italien jetzt aussehen, aber weil wir eben da sitzen. Wie geht es weiter in Montenegro? Wie geht es weiter in der Provinz Metochien? Das ist Kosovo, heißt das jetzt Kosovo. Das ist eine orthodoxe Provinz, wo früher auch Zaren waren. Eben die Rauschgiftzentrale für Europa und Bond Steel, die größte amerikanische Festung weltweit außerhalb der USA. Ist alles passiert und wir wissen gar nicht, dass es passiert ist. In Wirklichkeit. Die Gebiete wurden einfach besetzt, schon vor dem Krieg. Hat man aber nichts gesagt bei uns natürlich. Das ist aber nicht abgeschlossen, weil Serbien wird von zwei Seiten bestrahlt. Von der russisch-orthodoxen Kirche, weil da haben wir die Klöster gesprengt im Kosovo. Die sind ja die wichtigsten gewesen, weil da war das Amselfeld, und von China. China hat sehr massiv eingegriffen, weil dort nämlich, wenn man dort ein Energiedurchzugsgebiet schaffen will. Aber Serbien kriegt keine Gebiete dazu, also das ist ja gut, weil sie brauchen ja gar keine. Also da unten wird es unruhig. Jetzt, welchen Sinn hat das ganze Territorium? Wir haben es nur mal beschrieben, ungefähr, also ihr könnt sich ja selber das ausmalen, aber ich glaube, so ungefähr kann man es arrondieren. Also so ungefähr. Wenn jemand noch vielleicht, wenn das dann entwickelt wird, sagt, da kann man noch ein Stückchen da oder was dazu nehmen. Aber ich sehe es eigentlich so mit der Option Spanien. Sehe aber realistischer, als jetzt gleich klingt. Welchen Sinn hat das Territorium und warum ist es das wirkliche Europa, das nur überleben kann? Das ist ja die Ausgangsfrage gewesen. Wenn in Zukunft ein Gebiet einen Sinn machen soll, dann muss es in den Kosmos, in den menschlichen Kosmos was einspeichern. Es kann niemand nur sagen, wir leben da gut und recht. Das reicht nicht in der Zukunft. In der Zukunft geht es auf Kooperation statt Konkurrenz. Kooperation ist das Schlagwort. Konkurrenz bringt nämlich nichts.
Ja.
Hast du
was gesagt? Ja.
Konkurrenz, nicht, dass es nicht auch einen Sinn hat, ist schon klar. Aber Konkurrenz ist nicht die Zukunft. Wer Konkurrenz in der Wirtschaft hat ganz einen anderen Grund, zu dem komme ich noch, warum es Konkurrenz überhaupt gibt. Aber Konkurrenz in der Wirtschaft heißt, jemand stoßt vor, schaut nicht links, schaut nicht rechts, behaltet alle Informationen für sich, alle sonstigen Vorschussergebnisse, die man auch einen anderen geben könnte, nicht alle, aber einige, und sieht den anderen als Gegner, dadurch du verarmst selber. Kooperation heißt, ich gebe das, was ich habe, kann ja jedem geben, nur kriege ich ja was, weil ich kriege vom anderen zurück. Das heißt, Kooperation, ich kriege ja, weil ich was gebe. Also Kooperation ist fruchtbarer wie die Konkurrenz. Die Konkurrenz in der Wirtschaft hat ganz einen anderen Grund, weil nämlich im Wirtschaftssystem, zu dem wir noch ausführlicher kommen, vor allem nächstes Mal, im Wirtschaftssystem ist es so, dass es so, wenn jetzt zum Beispiel bei der Geldschöpfung, wenn jetzt was geschöpft wird, und wird fürs Geld geschöpft, oder sagen wir es vielleicht anders, wenn wir jetzt eine Schöpfung von der Zentralbank haben, nehmen wir die amerikanische Zentralbank, so sagt der Staat, den es in Amerika nicht gibt, aber sagen wir jetzt das, was Staat ist, der sagt, wir brauchen Geld. Das könnte sich ja selber schöpfen, also wenn er souverän wird. Das ist er aber nicht. Das ist kein einziges Land der Welt souverän. Und jetzt braucht er Geld. Zum Beispiel zum Haushalt braucht er Geld. Haushaltsdefizit. Die Lehrer müssen besoldet werden. Die Armee braucht er Geld und so weiter. Jetzt könnte er das Geld ja selber drucken. Das hätte nur Vorteile, aber so ist es ja nicht. Er muss jetzt jemand finden, der einen Staatsstreich gemacht hat, immer wieder einen Staatsstreich gemacht hat, verschärft hat. Das ist immer ein Konsortium privater Banken. Und denen gehört jetzt die sogenannte Federal Reserve Bank, Federal als Bundesstaat, Gamole ist diese Bundesbank. Jetzt sagt er, wir brauchen nur eine Billion zum Beispiel. Gut, jetzt wird die Billion rein elektronisch erzeugt, es werden keine Dollar gedruckt. Lauter Nullen. Jetzt, die Billion ist da. Und wenn wir jetzt an Schein denken, weil es ist ja dann wieder runtergerechnet auf einen Schein, so wird der Schein gedruckt, das ist einmal 100 Dollar gedruckt. Das druckt eben die Bank. Und die Kosten für so einen Schein werden vielleicht sein, mit der Amortisation der Druckerei, Maschinen und den Sicherheitsmerkmalen 50 Cent. Und jetzt nimmt die Bank diese 50 Cent und gibt es den Staat. Aber nicht für 50 Cent, sondern für 100 Dollar. Das heißt, sie sagt, das Papier ist ein Geld. Es ist nur Papier. Bezeichnet es aber als Geld. Jetzt kriegen die das und haben 100 Dollar. Das ist ein Rest verdient, die das drucken. Ja, aber nachdem der Staat alles kann, er kann jede Schulden machen, nur eins darf er nicht, selber Geld drucken, geben ihm die das ja gar nicht. Sie geben es ihm nur in Form von einem Kredit. Jetzt kriegt er von denen einen Kredit. Und der Kredit hat Zinsen. Und die Zinsen sind eben nicht produziert worden. Und weil die Zinsen nicht produziert werden, kann er Geld nie zurückzahlt werden. Weil der Staat ja gleich ein verschuldetes Geld hat. Das heißt, er verschuldet es ja mit den Zinsen. Und somit ist das heißt im Schuldgeld. Weil es verschuldet schon in den Wirtschaftskreislauf kommt. Nur die Zinsen werden nicht gedruckt. Und wie kann der Staat zurückzahlen? Die Wirtschaft muss sich gegenseitig abjagen. Das ist der Grund der Konkurrenz. Weil sonst kommen es nirgends her, die Zinsen. Da müsst ihr es gleich mitdrucken. Das wird aber nicht gemacht. Aus dem Grund entsteht die Konkurrenz. Weil irgendwo muss her. Jetzt reißt dem einen dem anderen raus, was er kann. Das hängt eigentlich mit dieser Art von Geldschöpfung auch zusammen. Darum die Zukunft, die auch ein anderes Geldsystem hat, das ist ja die Grundlage, in Zukunft ist Kooperation das Schlagwort. Ohne dem wird es nicht gehen, aber Kooperation auch in einem fruchtbaren Geistig zusammen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem europäischen Grätzl. Dieses geistige Biotop hat verschiedene wichtige Aufgaben, die ihm zukommen, wenn es eine Berechtigung haben wie die Menschheitszusammenhang. Und die Berechtigung ist die, dass dort was stattfinden kann, was sonst nirgends stattfinden kann. Und zwar, es ist so eine Art Eiland, wo sie verrenkt die Seelen der Asiaten, nehmen wir mal die Chinesen, reinkarnieren können und eine Zwischeninkarnation machen können. Weil wenn sie die jetzt zu stark mathematisch-technisch umstrukturieren müssen, da bleiben sie auf der Strecke. Weil wenn ich jetzt das den Westen einholen will, dann muss ich mir eine Zeit lang muss ich mir völlig in ein Metier begeben, was mir ja fremd ist. Also in die Übernahme westlichen Denkens, das mir ja fremd ist als Asiate. Da werde ich mich aber verrenken. Und langfristig gehe ich daran, irgendwie nehme ich Schaden und werde völlig zu hart. Also ich verliere meine Identität, die eh nicht groß ist. Solche Seelen können Sie aber nur auffrischen, wenn Sie in einer Umgebung sind, die fruchtbar ist. Und das wäre der Fall. Sie könnten hier Zwischeninkarnationen durchführen, mehrere vielleicht, frischen sich auf, das heißt, werden wieder gesamtmenschlich hergestellt, das gesamte Mensch. Und das kann nur in Europa sein, das kann nicht da drüben sein. Es wird auch nie sein, weil das ist eine ganz andere Gegend. Und im Westen wird es natürlich auch nicht sein. Aber da könnte es sein, das wäre Europa, wo man sagt, da hat er Berechtigung. Weil, wie gesagt, das Einspeichern, ob das kommt drauf an, sonst hat ein Land keine Berechtigung mehr. Wenn es lebt und sagt, wir sind zufrieden, es gibt einen Frieden, das reicht nicht mehr. Es muss die gesamte menschliche Substanz energetisiert werden und sie muss bereichert und durch menschliche Früchte, durch wie halt ein Baum eine Frucht gibt, das ist auch eine Frucht, eine menschliche Frucht, durch Perlen, wenn man so will. Die müssen da eingefügt werden, sonst geht die Entwicklung nicht schnell genug. Weil die Entwicklung in Zukunft geht ungeheuer schnell. Das heißt, die Inkarnationsabläufe jetzt sind so, dass sie schon nur mehr 10, 20, 30, 40, 50 Jahre sein werden. In Amerika gibt es viele Erkenntnisse, viel genauer wie in Europa, ich werde einmal daraus vorlesen. Und die stimmen alle. Nur werden es anders, entstehen es anders durch Tiefhypnose, aber nicht so wie bei uns. Ist was anderes. Aber die Stimmen, wenn man es liest, stimmen es. Man weiß, früher waren es zwischen 500 und 1000 Jahren, dann wird es genau mit jedem Jahrhundert beschrieben. Und wir haben jetzt in einem Jahrhundert zweimal, also zwei Inkarnationen in einem Jahrhundert, das kann einmal 30 oder 70 Jahre sein, so schnell geht's. Und es geht noch viel schneller. Denn warum geht's viel schneller? Ich meine, das ist jetzt ein Einschub zu dem Thema. Aber wieso geht's viel schneller? Ja, weil so wenig Zeit ist. Weil wir haben ja nur mehr, wie viel haben wir? 6000, 7000 Jahre. Viel mehr ist es ja nicht. Bisher waren es aber, ich glaube, 500 Millionen Jahre seit der lemurischen Zeit, zumindest werden so große Zeiträume angegeben. Rudolf Steiner nennt ja einen kleinen Zeitraum von 25, glaube ich, Millionen Jahren seit der lemurischen Zeit. Das heißt, von der lemurischen Zeit bis jetzt sind ja ungeheure Zeiträume vergangen. Und wie viel bleibt uns jetzt, dass wir überhaupt Mensch werden? Jetzt sind wir ja noch keine Menschen, aber gerade am Sprung, nur mehr, sagen wir 6000 Jahre oder so ist. Muss noch nicht genau sein, aber es wird nicht mehr sein, weil das letzte Zeitalter gibt ja nicht mehr so viel her, weil wenn der Mensch dann zerfällt, wenn die Materie zerfällt, zerstiebt in Staub, dann zerfällt der Mensch und dann kann er die Bewusstseinszelle im Irdischen, wenn er es nicht hätte, gar nicht mehr ausbilden. Weil da fällt ihm der physische Körper und der äußere Widerstand. Das heißt, wenn man das nicht entwickelt haben bis dorthin, dann scheidet der das nicht entwickelt aus. Er kann es aber nicht mehr nachholen. Weil da braucht er ja das physische Gehirn und überhaupt seinen Körper. Das würde schon mangeln. Es ist also eine ganz kurze Zeit. Und deshalb muss der Mensch natürlich jetzt schnell kommen, immer wieder. Wenn man jetzt in 50 Jahren wiederkommen, also wir werden vielleicht viel schneller wiederkommen, in 10 Jahren vielleicht schon, weil das ist der Drang der jetzigen Menschen, dass sie jetzt gerade mittut, dann wird die Welt so anders sein, dass wir es nicht mehr kennen. Wir werden uns nicht mehr zurechtfinden. Wir wachen auf und sehen die Welt und kennen es nicht mehr. In 50 Jahren. Da schlagen wir herum, so wie heute halt ein Blindgänger herumschlägt oder irgendein Tauben, die abgestürzt irgendwie ins Meer oder ein Gans oder was, weil wir uns nicht mehr zurechtfinden. Wie können wir uns aber zurechtfinden? Nur indem wir einen Bezugspunkt haben. Und welchen Bezugspunkt haben wir? Das letzte Leben. Aber wie kommen wir zum letzten Leben? Wieso wissen wir heute von unserem letzten Leben so wenig? Also im Allgemeinen wissen wir heute wenig und es gibt manche, die wissen mehr und andere wissen weniger. Man kann auch das Glück haben, dass man Fotos sieht von seinem letzten Leben, da weiß man, was man selber kann sagen, es gibt ja alles. Aber im Allgemeinen, wir wissen nicht viel. Wieso? Weil wir es nicht bewusst durchlebt haben, weil uns die Bewusstseinsschärfe gefällt haben. Darum wissen wir es nicht. Wie sonst könnten wir surfen, so wie im Internet. Könnten wir unser Leben durchsurfen, aber das können wir nicht. Wenn wir das Jetzige auch verschlafen und die Bewusstseinsentwicklung nicht haben, weil die Schärfe nicht ist, dann können wir beim nächsten Leben keinen Bezugspunkt finden. Das heißt, wir können die Silberschnur nicht spannen. Na, Silberschnur, das ist die Schnur zwischen Solarplexus zu Solarplexus, und das können wir da auch genauso verwenden. die können wir nicht spannen. Warum? Weil wir keinen Bezugspunkt haben. Hätten wir aber, oder nehmen wir an, wir haben einen, dann ist es viel einfacher. Weil was in 50 Jahren sein wird, ist ganz anders. Aber ist auch nur in vielen das Resultat von dem, was jetzt veranlagt ist. Das würde dann viel präziser sein. Aber im Prinzip ist es jetzt veranlagt. Wir können reinfinden. Wer reinfinden, müsst ihr wieder. Sonst fallen wir heraus. Also das ist uns, für uns viel leichter dann. Darum ist die Bewusstseinsentwicklung jetzt gerade das Wichtige. Das ist nicht das Einzige, aber es ist das Wichtige. Ja, ohne dem schaffen wir es gar nicht mehr, dass wir reinkommen. Wenn wir jetzt zurückkommen auf das Territorium. Es muss viel mehr energetisiert werden. Die Menschheit muss viel mehr zusammenarbeiten, im positiven Sinne. So geht es nicht mehr wie jetzt. Also das ist keine romantische Vorstellung jetzt oder irgendein Wunsch von einem Mönch oder was, sondern es ist ganz nüchtern gedacht. Es geht nicht anders, weil die Menschheit sich sonst zu sehr auseinandersprengt. Es gibt nur mehr dann so kleine Fraktale und das ist also so kleine Elemente, die jeder kommt, geht in bewegt sich in irgendeine Richtung, unkoordiniert, unharmonisch. Und das reicht eben nicht mehr. Es muss an einem Strang, in gewisser Weise muss ein Strang sein. Nicht einer, sondern einer, der wieder hunderttausende kleine Stränge drinnen hat. Aber es geht nur mehr in irgendeiner Weise gemeinsam. Jetzt, wo ist das Problem beim Gemeinsamen? Wenn wir die Welt schauen, wie sie aufgebaut ist, dann ist die Welt kriegerisch aufgebaut. Also der Krieg ist der Vater aller Dinge. So heißt es ja schon, genau so ist es. Aber aller Dinge, das ist schon einmal erwähnt worden, es heißt nicht die Abhärtigkeit oder die Liebe oder die sonst was, gehört nicht dazu. Das heißt ja aller Dinge. Aber wie ist der Aufbau? Und der Aufbau ist so, dass er kriegerisch ist. Warum? Weil jede Zelle hat ja schon seit der Spaltung hat ja gegenseitige Aufladung, also elektrisch und magnetisch. Das zieht sie eben an, beziehungsweise stoßt sie eben ab. Aber es ist immer bipolar, weil alles, was in der lemurischen Zeit geschaffen wurde, hat eben zwei Seiten, eben dieses elektrisch geladene Element, das nach außen geht, und das andere, was nach innen geht. Und wenn man die Geschlechtsorgane nimmt bei den Menschen, so ist das die Grundlage für alle Prozesse, auch wenn es dort nur rein biologisch ist. Dieses Männliche geht nach außen, hat einen Instrumentencharakter wie eine Banane. Schiebt sie nach oben und muss möglichst gespannt sein. Rein für den Produktionsprozess geht es ja nicht anders. Es muss gespannt sein. Wie wird es gespannt? Durch Wärme, indem die Blutkörperchen schwellen, durch die Schwellkörper. Dann ist es massiv und steht so wie eine Banane nach oben. Jetzt kann es aber wo eingreifen, da braucht es aber eine Höhle. Und die Höhle, also jetzt meine Erzeugung sagt, funktioniert ja nur, wenn es locker reinrutscht. Das heißt, das Weibliche muss sie entspannen. Es muss sie entspannen und dabei muss Gleitflüssigkeit abgeben, sonst rutscht sie ja nicht rein. Und da sehen wir ja schon die zwei Elemente. Beim Männlichen ist es die Wärme und beim Weiblichen ist es das Flüssige. Also das gefühlsmäßig hängt ja auch mit dem Flüssigen mehr zusammen. Und so ist aber alles aufgebaut. Alles beruht auf dieser Spannung. Die Atmung zum Beispiel von uns ist ein reiner kriegerischer Akt. Wenn wir uns vorstellen, wir atmen ein, dann ist die Tendenz so, wenn es nicht harmonisiert wäre, dass wir immer einatmen. Weil diese Tendenz möchte nie aufhören, dass wir immer einatmen. Das ist weiblich. Die Einatmung ist weiblich. Das in sich hineinnehmen und das verwerten und besitzen wollen, ist ein weibliches Element. Damit das überhaupt funktioniert mit der Atmung, wenn wir es uns martialisch vorstellen, sind da Kanonen aufgestellt, die schießen so lange, bis der Atmungsstrom erliegt. Dass es zum Erliegen kommt. Und dann atmen wir aus. Von der Tendenz her ist es ja ein männlicher, wird man überhaupt nie aufhören zum Aufatmen. Wieso funktioniert dann unsere Atmung? Und wir wissen es nicht, weil es harmonisiert ist. Durch die Götter, weil die Götterschöpfung ist harmonisiert. Da gibt es das Problem ja gar nicht. Weil die Zellen rumoren ja nicht bei uns, weil sie schon so eingerichtet sind in Harmonie. Also alles ist harmonisch. Obwohl es kriegerisch aufgestellt ist, aber es ist harmonisiert. Aber was ist nicht harmonisch, was der Mensch schöpft, das ist eben nicht harmonisch. Der muss er selber in Harmonie bringen. Und das ist eigentlich das Problem. Und das ist aber im neuen Zeitalter, im Zukunftszeitalter, genau der springende Punkt. Der Mensch muss sein Werk harmonisieren. Er muss es im gesellschaftlichen Zusammenhang vor allem harmonisieren. Weil dann stehen ja viel mehr Spannungen, je mehr jemand sich individualisiert. Ja, desto mehr entsteht mit einem anderen auch eine Spannung. Er muss sich also irgendwie menschlich ausgleichen. Und wenn wir wieder auf das Territorium zurückkommen, dann ist das eine, dass die verhungerten Seelen, und von denen wird es mehr als genug geben in Zukunft, dort in diesem Territorium noch einmal ein Heim finden, wo sie menschlich so richtig sich vermenschlichen können, kann man es eigentlich auch sagen. Jetzt gibt es aber noch was Zweites in dem Territorium, das nicht minder wichtig ist, und das wurde bei uns in unserem Kreis schon, man kann sagen, seit 30 Jahren immer wieder gesagt, dass so ein Land wie Europa, und ich rede jetzt ganz von dem typischen Europa, was überbleibt, auch eine Art Weltmacht oder Großmacht sein kann im kulturellen, schulischen Sinne. Wenn wir uns jetzt das da unten anschauen und wenn wir jetzt wieder immer den Blick nach Asien irgendwie haben, dann sind die eben sehr stark technisch ausgebildet, und wo werden denn die Kinder hingeschickt? Sie werden auch in die USA geschickt, in die sogenannten Elite-Universitäten oder nach London. Ganz wenig in die Schweiz, dort kommen sie hin. Zu einem Haufen Geld, ich weiß nicht, 10.000, 15.000 Euro ist das Mindeste im Monat, weißt du, wie viel das kostet, aber so ungefähr?
Unterschiedlich, aber so in der Größe.
So in der Größenordnung.
Auf jeden Fall, teilweise mehr.
Mehr. Genau. Ja, sagen wir 15 oder 20.000, das ist egal, aber sagen wir mal, 20.000 kostet sowieso, aber sagen wir mal 20, ist sagen wir mal. Die schicken die dorthin, ja, was lernen sie dort? Die lernen schon was, aber eben halt einseitig vom Westen. Dann kommen sie wieder zurück. Bei uns, in dem Territorium, wäre die Möglichkeit, dass wir müssen uns ganz nach Asien ausrichten. Sonst kommen wir nicht mehr mit. Und wir müssen uns so ausrichten, dass wir sagen, was wollen die von uns? Was können wir ihnen geben? Nicht nur, was wollen wir von ihnen? Wir wollen jetzt schon was in dem Territorium. Aber wenn wir jetzt immer da an Europa herum kraxeln, da kommt nichts mehr. Die Zukunft geht woanders hin. Und die Frage ist, welchen fruchtbaren Beitrag können wir leisten? Wenn die dort ihre Kinder wohin schicken in Zukunft, und wir haben die technische Souveränität, genauso wie die Musik und wie die Kultur und alles, was dazukommt, dann schicken sie es nämlich zu uns, weil sie uns wollen, und die anderen wollen es ja gar nicht, die Engländer. Die sind ja von den Engländern massakriert worden. Also ich meine, die Chinesen und die Burmesen und die ganzen Völker da, also ich nenne jetzt nur Chinesen stellvertretend für die Südkorea, für die Nordkoreaner, für die Japaner ist egal, aber für die Asiaten, Russland gehört da nicht dazu. Das ist ein eigenes Thema. Aber im weitesten Sinne gehört es auch dazu, aber nicht speziell jetzt für diese. Und die haben ja großes Opfer gebracht. Die mussten ihre Identität aufgeben, mussten sie verrenken. Und dann haben sie folgerichtig und auch richtig gesagt, wir lassen uns gleich vom Schmied umschmieden und nicht vom Schmiedel. Also nicht von den Europäern, sondern gehen wir gleich zur USA. Aber da haben sie die volle Portion jetzt natürlich einmal schlucken müssen. Und jetzt spießt sie das, weil sie sind an sich plastisch, aber das Plastische ist verschüttet. Und sie hätten gern diese beiden Elemente, weil in Zukunft braucht man Hochtechnologie und man braucht aber auch das plastisch-spielerische. Denn wenn wir jetzt die Bewusstseinszelle entwickeln, und die werden wir entwickeln, jetzt gibt es im Zeichen erstmals, wo sie entwickelt wurde, sehr erfreulich, es geht weiter, also im Positiven auch, dann fehlt aber trotzdem noch was, nämlich ein Lebensstil erneuern. Und der muss so Art künstlerisch, ästhetisch, spielerisch sein. Ohne dem wird es auch nicht gehen. Weil ohne dem Spielerischen, aber gekonnt, kommt man auch nicht mehr mit. Also ein starrer Mensch, der kommt einfach nicht mehr mit. Weil die Zeit so schnell geht. Und weil so viel aus der Zukunft kommt, das wir aufnehmen können und müssen. Wenn wir aber starr sind, dann fallen wir raus aus der Entwicklung. Und künstlerisch heißt alogisch, wie ich schon gesagt habe, und im Spielerisch, da lerne ich mich kennen. Und künstlerisch heißt aber nicht nur Schauspielerei und heißt nicht nur Musik, sondern es sind ja Exempel oder Möglichkeiten, wo man es ganz klassisch und richtig lernt. Aber spielerisch ist genauso, wenn ich einsteige in der Straßenbahn, dann kann ich so einsteigen oder ich kann schauen, wenn 4, 5 sich so reinziehen, bin ich der Sechste, bin ich drinnen. Ist auch spielerisch. Also nicht nur jetzt im Großen gedacht, künstlerisch, dass jetzt da jemand da bei der Oper, Opernsänger, das ist natürlich großartig, aber künstlerisch ist gemeint so ein freier Zugriff zum Leben, der sich ständig anpasst, der die Augen offen hat. Dieser Lebensstil, der ist auch notwendig, der wird aber jetzt leider eigentlich nirgends so richtig entwickelt. Die Bewusstseinszelle, da gibt es ja was. Aber den künstlerischen, das sehe ich nichts. Also, weißt du, also ich meine jetzt von uns abgesehen, aber wir dürfen nicht von uns ausgehen, weil wäre die Welt ja anders. Es wird also notwendig sein, und es wird aber genau in diesem Territorium, diesem Europa möglich sein. Jetzt schicken uns die ihre Kinder. Dann zahlen sie dafür was. Und dann gehen sie wieder zurück. Jetzt in der Schweiz kann man es ja verfolgen. Wenn die Kinder da sind, dann sind sie also jung. Und wenn man jung ist und man sieht die Berge und die saubere Schweiz, also die Schweiz ist halt einmalig, es ist halt sauber und Krieg gab es auch keinen und daher ist es auch. Aber die Schweiz ist einfach, also mit der Schweiz kann sich kein Land vergleichen. Und jetzt inhaliert man das, also man ist glücklich, jetzt geht man zurück. Jetzt hat man dann so einen Beruf und ist irgendwo tätig, jetzt kommt man wieder in die Schweiz als Tourist. Und dort kommt nämlich das Geld rein in der Schweiz, weil die steigen nicht in der Jugendherberge ab, sondern die steigen natürlich nur in einer 400 Quadratmeter Suite, würden wir genauso machen, haben einen Privatchauffeur, gehen wandern, gehen einkaufen und man weiß das ja vom Bucherer, Juweliergeschäft, unter 100.000 Euro geht da keiner raus, das ist ja kein Geld für die. Für uns, wir sind 100.000 Euro, ja, aber die sind ja da drum, die haben ja ganz andere Größenordnungen. Also die lassen ja Geld da. Wieso brauchen wir aber das Geld? Weil das Geld nimmt ja jemand ein, der muss aber Steuer zahlen. Und Europa kann sich nicht mehr erhalten durch die Exporte, weil es nicht mehr mitkommt und schon seit 20 Jahren. Und dass wir das nicht merken, ist nur deshalb der Grund, weil statt der Produktivität künstlich, ohne dass jemand merkt, eben die Kredite aufgenommen wurden. Sonst könnte man gar nicht mehr leben so, weil wir das nicht mehr exportieren, außer Deutschland. Die anderen. Und ich kann nicht nur leben, wenn ich was exportiere oder Dienstleistungen verbringe. Da kann ich leben. Da brauche ich aber Rohstoffe. Und die Rohstoffe kann sich Europa gar nicht mehr leisten. Und die Produktivität hat es auch nicht, wie die anderen asiatischen Länder haben. Es geht immer mehr nach unten, nur merkt man es nicht, weil sie gleichzeitig wurden eben die Kredite immer genommen, ohne dass jemand gemerkt hat. Sonst wäre es schon lang vom Lebensstandard nach unten gegangen. Und die Sozialleistungen, die werden schon also viel geringer wie jetzt. Das Geld werden wir also brauchen, weil es muss jemand die Infrastruktur zahlen, es muss jemand eben die Krankenhäuser zahlen und die Polizei zahlen und so weiter. Und wenn die das bei uns machen, dann ist es ja genauso. Die kommen ja wieder und lassen wieder Geld da. Und das Geld werden wir brauchen, weil wir können es durch Produktivität nicht ersetzen mehr. Die produktiven Länder, die wirklich produzieren, die sind woanders, da kommen wir nicht mehr mit. Weil die Bevölkerung das gar nicht mehr will. Die will nicht in der 70 Stunden arbeiten und so weiter. Also wir brauchen andere Einkünfte. Und die Einkünfte bei uns wären möglich durch dieses kulturelle Gewebe eben. Jetzt ist das nicht das Einzige. Was machen die noch? Wenn die da sind und das gefällt ihnen und dann haben sie drüben ja auch einen gewissen Einfluss, je nachdem wo sie sind, dann werden sie das Ganze wie ein Pflänzlein mitnehmen und werden es drüben einpflanzen. Das heißt, das ist Kulturexport, ganz ein konkreter. Die werden sagen, das wollen wir auch haben. Wir wollen nicht eine Deppenschule, da brauchen wir nicht nach Amerika genügend, oder da gehen wir halt nach England, sondern wir wollen das da von Italien. Ich meine, in Italien wäre das wohl in Norditalien gibt es ja viele schöne Gegenden, wäre so eine campusartige Schule, gedacht, das sind so campusartige Elemente. Dann nehmen die das und sagen, das brauchen wir bei uns, so wollen wir die Kinder ausbilden. Und so entsteht es. Und dadurch gibt es aber wieder mehr menschliche Kontakte. Und die kommen zu uns und wir kommen zu denen, weil die sagen, bitte, dann gibt es uns ein paar Instrukteure, wie man das macht, ein paar Lehrer, dass sie die Schüler anlernen. Und so entsteht es. Das heißt, die Gegend kann sich rechtfertigen vor der Menschheit, weil es Input leistet. Einerseits durch die Möglichkeit, dass die Seelen dann noch viel angenehmer inkarnieren können und zweitens, weil es ein Kulturexport ist. Die leben nicht nur gut, denen gefällt es nicht nur da den Schülern, die da kommen, sondern die exportieren es in ihre eigenen Länder und das könnten sie selber nie entwickeln. Das können sie nicht, weil die Chinesen haben keine Kultur, weil sie keine Künstler haben. Und jetzt wird man so, Chinesen haben eine riesige Kultur. Ja, aber keine prometheische, die haben sie eben nicht. Sie haben eine kosmische Abspiegelung von kosmischen Prozessen und das ist in Japan und überall dasselbe. Das heißt, die nehmen also das kosmische war und dann fällt es halt in den japanischen Garten rein, zum Beispiel oder sonst in die Tee-Zeremonie. Aber einen Künstler wie die Europäer, die so strebend waren und die eben den Prometheus immer wieder was entrissen haben, das haben die ja nicht. Das wollen die aber und das können sie sich aber nicht schaffen, weil halt das Erfolg kann sie nicht alles schaffen. Und das würden sie aber da mitkriegen. Das heißt, so ein Territorium macht dann Sinn. Für die Menschen und für die leben dort auch. Und das Ganze, wenn wir es noch abrunden, ist harmonisch, weil wir gehen ja von der Voraussetzung aus, dass es dann kein Militärbündnis mehr gibt, also kein NATO mehr gibt. Aber wenn es kein Militärbündnis mehr gibt, müssen wir keinem Militärbündnis beitreten. Also die dann leben, also wir, das heißt nicht, dass wir leben, aber halt die dann eben leben. Das ist dann verkörpern in Europa. Das wäre ein bündnisfreies Land, das ist auch wichtig. Bündnisfrei. Und welche militärische Konzept braucht man dann? Im Wesentlichen braucht man keine strategische Raumverteidigung. Das ist ja das, hat ja auch Österreich gehabt. Da verteidige ich den ganzen Raum. Darum heißt es ja Raumverteidigung, weil der Aggressor kommt und der kann ja überall sein, also muss ich den ganzen Raum verteidigen. Das heißt, ich brauche Panzer und ich brauche Artillerie. Und ich brauche Frontbomber. Das brauchen wir ja nicht, weil wir keinen Aggressor haben. Und wir sind aber keine Militärbündnis. Also brauchen wir das. Und was wir brauchen ist, wir meine jetzt das Bündnis, also mit Österreich, um das nicht, dass es nicht missverständlich ist, wir brauchen einen Grenzschutz. Und mit Grenzschutz haben wir reicht schon. Weil einen Grenzschutz brauchen wir in den südlichen Gebieten, da gibt es immer wieder Auseinandersetzungen und das reicht aus. Und wie viel kostet der Grenzschutz? Der kostet 0,5% vom Budget. Die NATO zahlt 3% fürs Budget. Und da sind sicher viel versteckt auch noch. Und wir 0,5% und haben einen Grenzschutz. Und damit Grenzschutz heißt, wir brauchen Hubschrauber und Infrarotüberwachung. Mehr brauchen wir nicht. Und das kostet nicht viel. Vor allem im Süden. Jetzt beim Süden muss man nur eins bedenken, drum bei Kroatien, Serbien muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil diese arabischen Länder, die sind zwar auf der einen Seite sind schuldlos, weil sie ja überformt wurden vom Westen, ist klar. Der Westen, dort war ja nichts, es war ja reine Wüste dort unten, also das sieht man ja auf den Fotos und ich war ja da sehr oft unten, vor allem im Sultanat Oman und Jemen und da war nichts. Da war nur über Sand, es gab keine Straßen, es gab keine Elektrizität und die einzige Einkunft war in Kuwait die Naturperlenfischerei. Die waren nur in Kuwait und sonst gab es ja da ein paar so Karawane. Es kamen dort der Westen, weil der Reichtum in Amerika war ja eigentlich, die großen Lokomotivfirmen bzw. die Züge. Also man hat jetzt erst einmal diese Viehherden gehabt und dann musste man das Fleisch transportieren, dann musste man die Eisenbahnschienen legen und dann hat man eben die Züge gehabt und die Stahlwerke. Da reicht nun mal die Stahlwerke, weil man braucht Schienen und eben die verschiedenen, ich glaube so Unmengen an solchen Eisenbahnen, genau. Und dann kam erst der Automotor und dann kam erst das Automobil. Und da haben wir erst das Öl gebraucht. Zuerst war ja in Amerika auch Öl, aber dort unten haben wir es also viel leichter gekriegt. Und jetzt sind wir da runter und da war ja nichts. Und selber hätten sie die auch nichts entwickeln können. Also so gesehen können sie froh sein, dass jemand unten war, muss man ja auch sagen. Und die haben aber, es gab keine Länder. Es gab dort keine Länder, da gab es nie Länder. Da gab es halt Stämme und sonst war ja nichts. Dort ist ein Stamm. Und die sind halt herumgezogen. Und die hatten aber keine höhere Zivilisation oder das hatten sie nicht. Früher hatten sie das einmal, aber das ist ja schon lange aus. Und jetzt kamen die Europäer und haben also einfach die Löcher aufgemacht, haben da das rausgeholt, gezahlt haben sie natürlich nichts. Und das war dann so geflecht. Und dann hat er künstliche Struktur drüber gelegt und hat das genannt Syrien oder was auch immer. Aber das gibt es nicht, Syrien. Syrien besteht aus 12 Staaten und ist ein künstliches Konstrukt bei dem Salz-Bekow-Vertrag. Das war ja die Zeit mit dem Scheich, mit unserem Hollywood-Star, na, der Lorenz von Arabien, ne? Dieser Lorenz von Arabien war englischer MI5-Offizier, also Geheimdienstoffizier, und der hat sie angeschwatzt und so weiter, das eigene Staatengebiet. Die haben sie aber nicht gekriegt, weil die Europäer haben schon vorher ausgemacht, wem sie das Gebiet geben, nämlich sich selber, ist klar. Hätten wir ja gemacht, dann hätten wir auch nichts gegeben. So ist die Menschheit eben. Oh, weil sie ja viel mehr wichtige strategische Ziele hat. Die brauchen ja keine Strategie, haben ja kein Öl braucht für die Kamele. Kamel reicht das Wasser aus. Also haben die eigene Staaten gegründet, irgendwo, die haben also nicht gesagt, der Stamm gehört dort, die haben einfach, wie es heißt man, Lineal, aber sie haben das Lineal nicht zufällig so gelegt, sondern dass immer verfeindete Stämme waren, damit sie die immer umbringen. Ist schon klar, dass die Spannung schafft. So war es einmal. Und man hat einfach eine Rechtsstruktur drüber gelegt und hat das gesagt, Iran, und das hat nichts zu tun gehabt eigentlich. Das war einfach eine künstliche Struktur. Aber eigentlich ging es um die Öllöcher. Und jetzt entwickelt sich das eben weiter und jetzt sind aber die überformt, diese Länder, weil der Westen, vor allem die Engländer, dann später halt die Amerikaner, die haben eigentlich keine gesellschaftliche Entwicklung geduldet, sondern sie haben einen Emir eingesetzt oder halt einen König eingesetzt und den haben sie unterstützt. Und der hat aber gar keine Unterstützung in der Bevölkerung, weil in Saudi-Arabien gibt es 2/3 von diesen Schiiten und Saudi-Arabien ist ein Apartheid-System. Die Schiiten dürfen nirgends arbeiten dort. Also sie sind im Staatsdienst nicht, im Militärdienst. Aber die kleine Schicht wird eben von den Amerikanern, von Amaco, das Amaco ist die Firma von den Rothschilds, die hat es auch entwickelt, wird die gehalten. Und das ist in allen anderen Ländern auch so. Die werden also von einem, irgendeinem eingesetzten Scheich oder was, werden die niedergehalten. Die brauchen aber die Engländer oder Amerikaner, weil selber werden sie viel zu schwach. Die unterstützen die wieder dort durch ihre Geheimdienste und durch ihr Militär, dass sie überhaupt dort bleiben. Und die geben ihm das Öl billig. Katar zum Beispiel ist das beste Beispiel. Jetzt hat sich Gesellschaft aber nicht entwickelt. Was ist aber jetzt? Jetzt sind die nicht zu sich gekommen. Die sind nur gar nicht eigentlich Gemeingebilde. Die sind sie nicht. Und jetzt gibt es einen Umbruchprozess, der wird 50 Jahre von jetzt und dauern. 50 Jahre lang wird es da Spannung geben, weil sie sich nicht zu sich gefunden haben. Die sind nicht überformt worden, das ist das eine. Aber selber haben sie auch nicht zu sich gefunden. Selber haben sie auch nichts entwickelt. Ist einfach Tatsache. Die haben sie nicht eine Struktur geben können, eine gesellschaftliche, die passt. Jetzt müssen sie sie erst geben. Und wie, das wissen wir nicht. Es wird also da Spannungen und auch Bürgerkriege immer ein bisschen geben da unten. Und die ziehen aber zu uns rauf, weil wo sollen die hinziehen? Na, nach Afrika können sie ja nicht ziehen, weil da ist ja nichts außer Sand. Also die kommen zu uns, aber nicht 100, sondern in Syrien gibt es jetzt zum Beispiel 1 Million Flüchtlinge. Wo sind denn die? Nirgends. Es nimmt sie niemand auf. Es gibt ja niemand was zu essen. Ja, da gibt es so viele kleine verschiedene Elemente dort, da wissen wir nicht, was da alles gibt. Da gibt es ja nicht nur die Schiiten und die Sunniten, es gibt ja Aleviten und verschiedene. Und sitzt einer im falschen Nest drinnen, dann kriegt er schon nichts. Also das ist schwierig. Und darum meine ich, im Süden muss man ein bisschen vorsichtiger sein, weil es eben nur unsicher ist. Also da muss man, weil sonst holen wir uns nämlich einen Bürgerkrieg rein, also nicht wir, aber ich rede von dem Territorium, ja, und dann geben uns aber die Reichen, also da drüben oder nicht Reichen, ihre Kinder immer noch in das Territorium, wenn die hören, irgendwo nur einmal Bürgerkrieg. Die geben nicht 10.000 Kilometer oder 5.000 Kilometer ihre Kinder in ein Gebiet, das gefährlich ist. Nicht darum sind sie in der Schweiz, weil da gab es ja nie einen Krieg. Also wenn das am Anfang bei uns, dann vermasseln wir uns das, dann können wir das vergessen. Also ich glaube, so kann das einmal Territorium sein, das Europa repräsentiert, das Europa ist, da verschwindet nicht Europa. Da kann das Mitteleuropäische mit dem hygienischen Okkultismus durchkommen, das wäre ja gerade ideal, aber wir müssen uns nicht nur geografisch, auch mental von Deutschland etwas abziehen. Und diese Deutschland-Liebe, die da herrscht, auch bei Anthroposophen, ist nicht gerechtfertigt. Deutschland haben wir zwar viel, aber wir wollen immer das fünfte Rad am Wagen, der Kamerad Ostberger und was immer. Und wir haben viel Feindschaft gehabt, gerade mit den Preußen, weil die waren ja protestantisch und da war ein Freimaurerstaat, Friedrich der Zweite. So gut sind wir mit den Deutschen auch nicht. Nur sind wir wirtschaftlich so eng verbunden, weil die nach dem Zweiten Weltkrieg die einzigen Touristen geschickt haben. Die kamen dann nach Tirol und nach Kärnten. Aber sonst gab es ja keine Touristen in Österreich. Am Anfang gab es ein paar Engländer und Amerikaner, die noch gekommen sind, aber die haben uns gehalten, das ist schon richtig. Und sprachmäßig und auch Kultur, das wissen wir schon. Aber die Italiener haben uns auch viel gegeben. Die haben uns die Architektur gegeben, teilweise in Wien, die haben die Musik gegeben, das Calate oder der. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, dann die Malerei. Also da war ja viel von den Italienern, von denen haben wir ja auch was, es sind ja nicht nur die Deutschen. Also diese Manie da mit dem Deutschland immer, die ist nicht gerechtfertigt. Deutschland ist ja verreckert, es wird es bleiben, aus verschiedenen Gründen. Also das darf das gerne ein, hängt mit der Geschichte zusammen, hängt mit der Geografie. Sie sind unglücklich dort, nicht, dass die Deutschen schlecht werden, aber dort kann man einfach in diesem Kräfteorganismus Europas, kann man nicht überleben. Das sind andere Kräfte da, also die englischen Kräfte und die französischen Kräfte und so weiter. Das ist der Grund, nicht, weil die Menschen schlecht werden. Die sind vielleicht sogar besser wie andere, geradlinig und ehrlich, das mag schon sein, aber das geht ja nicht aus. Die Rechnung geht ja nicht aus. Und Deutschland und die ganzen Kriege bisher, der erste, der zweite, der dritte, der vierte, die sind nur gegen Russland geführt worden. Das hat nichts mit Europa zu tun. Auf das komme ich zurück, auch wenn wir es nicht gehört haben. Nur Deutschland war der Rambock. Und deshalb hat man Deutschland immer in das Gebiet rein. Das heißt, in Deutschland ging es gar nicht. Sondern man braucht, und selber macht man das nicht. Es werden die Engländer da zu solchen Untermenschen wie uns kommen, oder eben nach Russland rein, oder die Amerikaner denken, ja, das werden sie ja blöd, das müssen sie ja gar nicht. Das suchen sie sich an, ein Lümmel, und die Deutschen sind halt Lümmel, sind sie auch, wenn man ihnen irgendwas in die Hand gibt. Und so. Und das hat nichts mit Europa zu tun. Der Erste Weltkrieg, da gab es überhaupt gar keine Spannungen. Also nichts mit Deutschland zu tun. Mit Deutschland hat schon was zu tun, weil man es instrumentalisiert hat. Und, aber Deutschland war nicht der Hauptgegner. Also das will ich jetzt aber nicht länger ausführen, aber das, auf das komme ich eh noch einmal zurück, wie der Kriegsbeginn beim Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg war es ja ähnlich. Und der Westen sagt das ganz anders. Also was wir uns aufs Auge drucken lassen, ist ganz was anderes. Aber was sagt der Westen, was sagen die Politiker? Da habe ich ein paar Stimmen, die schauen wir den auf, nur damit man mal, das ist das, und ich habe es gleich, die wählen irgendwo. Die sehen das ganz anders. Und die ganzen Wirtschaftsjournalisten, ich meine jetzt die wirklichen, die jetzt da reinschauen, die erzählen uns ganz andere Geschichten, nur nicht die, die wir glauben, dass es so war. Ich werde ein paar Stimmen vorlesen, so, damit wir schon Einstimmung haben. Da schreibt der englische Chefpropagandist während des Zweiten Weltkriegs in seinem Buch Die Deutschen und ich, Hamburg 1961. Mag man heute darüber sagen, was man will. Deutschland war im Jahr 1936 ein blühendes, glückliches Land. Auf seinem Antlitz lag der Strahlen einer verliebten Frau. Und die Deutschen waren verliebt. Verliebt in Hitler. Und sie hatten allen Grund zur Dankbarkeit. Hitler hatte die Arbeitslosigkeit bezwungen und ihnen eine neue wirtschaftliche Blüte gebracht. Er hatte den Deutschen ein neues Bewusstsein ihrer nationalen Kraft und ihrer nationalen Aufgabe vermittelt, sagt der Chefpropagandist der Engländer. Nun, was sagt der Lord Churchill? Das war ja der Hauptgegner, der sagt, das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mehr mitverdienen konnte. Was war das für ein System? Haben wir nichts gehört? Wissen wir nicht, was gemeint ist. Ja. Nehmen wir mal einen anderen. Das sagt der Lord Halifax, englischer Botschafter in Washington. Jetzt haben wir Hitler zum Krieg gezwungen, sodass er nicht mehr auf friedlichen Wege ein Stück des Versailler Vertrages nach dem anderen aufheben kann. Anatole France, der Hoover, der sagt was über den Ersten Weltkrieg 1919, amerikanischer Präsident. Ich war zutiefst beunruhigt. Der politische und wirtschaftliche Teil des Versailler Diktats, bezeichnet er so, waren von Hass und Rachsucht durchsetzt. Es waren Bedingungen geschaffen, unter denen Europa niemals wieder aufgebaut oder der Menschheit der Frieden zurückgegeben werden konnte. 1919, Erster Weltkrieg. Klingt ganz anders. Also was wir sonst immer hören. Aber es ging alles. Alle sagen immer, das hängt mit der amerikanischen Depression zusammen, der Erste Weltkrieg, der war notwendig für die Engländer eigentlich. Nur das Geld haben die Amerikaner. Und der Zweite, man liest nur das. Ich habe noch nie was anderes gelesen. Die sagen alle, es war die Depression, wir sind nicht rausgekommen, wir haben den Krieg gebraucht. So einfach war es. Nur, sie sagt man, aber offiziell, die Propaganda sagt das natürlich nicht. Was sagt der Kennedy? Na, was sagt der US-Verteidigungsminister? Der will ich noch vorlesen. G. Forrestal am 27.12.1945 in seinem Tagebuch Forrestal Diaries, New York. Er sagt, ich befragte Joe Kennedy, das war der Vater von Herrn Kennedys, befragte Joe Kennedy, US-Botschafter in London, über seine Unterredungen mit Roosevelt und Chamberlain von 1939. Er sagte, Chamberlains Überzeugung sei gewesen, dass Großbritannien nichts in der Hand habe, um zu fechten und dass es deshalb nicht wagen könne, gegen Hitler in den Krieg zu ziehen. Weder Franzosen noch Engländer würden Polen zum Kriegsgrund gemacht haben, wenn sie nicht unablässig von Washington angestachelt worden wären. Amerika und das Weltjudentum hätten England in den Krieg getrieben. Sagt der US-Verteidigungsminister G. Forrestal. Das sind Fakten. Ich lese das, kann jeder nachprüfen, kann ins Internet eingeben, dann wird das finden. Also gibt es viel. Und alle, also der Mahatma Gandhi sagt dasselbe. Im Ersten Weltkrieg. Der letzte Krieg hat deutlicher als sonst die satanische Natur der Zivilisation erwiesen. Jedes Sittensgesetz ist von den Siegern, ja, gebrochen worden. Keine Lüge war zu schlecht, um angewendet zu werden. Mahatma Gandhi. über den Ersten Weltkrieg, also es ist 1954 erschienen, aber der letzte, vielleicht war es der letzte, Krieg, aber in 1954 ist es erschienen, vielleicht war es der letzte, gemeint, aber also es geht so weiter, also da, aber eigentlich geht es immer, da geht es immer in derselben Ort, weil das, der James Baker, der lange Außenminister war, der sagt, wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach dem Krieg auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen, in diesem Teufelsszenario mitzuspielen. Wir hätten unmöglich, jetzt kommt der Satz, den unseren Menschen klar machen können, dass der Krieg eigentlich nur eine wirtschaftliche Projektivmaßnahme war. Es ging um die Wirtschaft Amerikas. Europa und Deutschland, dass das System des Nationalsozialismus und andere so waren, das heißt ja nicht, dass es positiv war, das sollte damit gar nicht überdüngt werden, es war so, wie es war. Aber der Grund hat mit Deutschland oder mit der Sowjetunion nichts zu tun, die hätten nie einen Krieg geführt, sondern es war die amerikanische Wirtschaft. Das findet man in jeder, es gibt ja Bücher von Rothschilds Angestellten in der Schweiz, die genau berichten, wie es vor sich gegangen ist. Und die haben gesagt, hey, geil, wir brauchen den Krieg, jetzt wir kommen nicht mehr raus aus der Depression. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Regime als Regime brutal und rüde waren. Das ist ein anderes Thema. Um das geht es aber nicht, wie die Regime waren. Die Regime sind ja einmal gern und so oder so egal. Aber es geht darum, das ist eine komplizierte Sache mit der Finanzierung in Deutschland noch dazu. Aber im Ersten Weltkrieg war es nur viel einfacher, weil da ging es eigentlich um die Engländer. Es geht eben um die Wirtschaft und es geht immer gegen Europa geht es. Es geht schon gegen Europa, weil es eben immer gegen Russland geht. Und es geht gegen Russland, weil das Eurasien ist. Es geht eben um Eurasien. Und da ist Deutschland halt das wichtigste Stück. Gehabt. Und deshalb geht es um Deutschland. Aber nicht, weil man was gegen Deutschland hätte speziell. Sondern es ist halt, man braucht einen Bulldoggen. Ja, und wer? Selber wird man das nicht machen, dann muss jemand das erfinden. Und da findet man immer jemand. Und was ist die Alternative? Und darum sage ich, die Alternative ist etwas abrücken von Deutschland, geistig und geografisch, da wird nichts mehr. Wir sind ja nur ganz wenig weg, wir sind ja nur mit Österreich und Bayern sind wir ja nur, was sind das, 500 Kilometer, was weg. Nur da kann es entstehen. Und da kann es leicht entstehen. Was spricht dagegen? Wenn es kein NATO gibt, wüsste ich nicht, die Länder kennen sie ja alle. Es gibt keine Grenzkontrolle natürlich, das braucht man nicht dazu, sondern keine Zollkontrolle. Das ist ja so wie jetzt. Und jeder macht jedes, was er will, mit dem anderen. Es gibt keine Zentrale, kein Brüssel, sondern wenn die zum Beispiel das Schulthema näher behandelt werden soll, dann macht man es zum Beispiel in Österreich, sagen wir als Beispiel. Wenn man die Wirtschaft, die Landwirtschaft näher behandelt im Sinne einer biologisch dynamisch, nicht bio, sondern Demeter-Landbau, dann macht man es vielleicht in Italien, in Norditalien. Da kann man sagen, machen wir da einen Schwerpunkt. Da hat jedes Land dann irgendeine Wichtigkeit, aber keine Zentrale. Und ich sehe das Problem einfach nicht, wo das Problem ist. Ich sehe nur Win-Win-Situation. Weil die Länder kennen sie, wollen sie, die Sprache ist kein Problem, weil Deutsch ist einmal gesprochen, ist einmal vertreten bei den Nachbarländern, die können auch nicht das für Deutsch. Wir würden gern irgendeine Sprache dazulernen, Italienisch zum Beispiel, wer würde das nicht gern lernen, vielleicht auch Spanisch. Man kennt sie menschlich, weil die Monarchie hat ja viele dieser Gebiete erfasst, auch Spanien letztlich auch. War also auch kein Zufall eigentlich, wenn man es im Nachhinein so sieht, dass das gerade so war. Also das sehe ich als Zukunftseuropa, das überbleiben kann. Als wirkliches Europa. Als Europa, das was verwirklichen kann, die positiven Seiten verwirklichen kann. Und da in Belgien, in Frankreich und so, da gab es ja immer nur Auseinandersetzungen um Elsass-Lothringen und so weiter, ganzen erste, zweiten Weltkrieg. Da wird aber nichts mehr. Also wenn man es da wird nichts mehr. Weil Deutschland, das ist, natürlich kann es einmal irgendwo aufblühen, das soll nicht gesagt sein, dass da nicht noch einmal erblüht ist. Aber das Gebiet wäre viel ruhiger, ausgeglichener. Da haben wir die Technik, wir haben die Kultur, wir haben die schöne Landschaft und vor allem diesen Kulturexport. Und der Kulturexport ist nämlich ganz wichtig. Sonst kommt erstens auch kein Geld mehr rein. Und wir speichern was ein für die ganze Menschheit. Und das kommt wieder zurück. Wenn man irgendwas einspeichert, kommt es wieder zurück. Also das ist etwas, was ich auch als Umbruch sehe. Ja, ich wollte es euch nur einmal sagen. Da haben wir ein bisschen Zeit noch. Ja. Ja, wo haben wir noch einen Umbruch? Nun, bevor ich auf das Wirtschaftliche näher eingehe und auf die Zentralbanken und so, das möchte ich schon, weil das ist der Grund. Die Grundlage für den ganzen Umbruch ist nur das Geldsystem, also das Abschaffung des Geldsystems letztens. Aber das lassen wir jetzt noch. Was mir auch eingefallen ist, Umbruch ist bei der Kindererziehung. Und zwar, ja, nein, möchte ich vielleicht so sagen. Wenn man jetzt einmal hernimmt, historisch, es gab also die Reiche, auch in Europa gab es Reiche, das waren relativ amorphe Gebilde, oder wie das Osmanische Reich, da gab es also verschiedene Völker, die hatten verschiedene Sprachen, Religionen, und es gab ja in der Monarchie die völlige Freiheit. Es gab Reisefreiheit, man brauchte sich nicht einmal anmelden, man brauchte keinen Pass und man hat auch ganz geringe Steuern bezahlt. Und so waren halt die Reiche, das hat dem Herrn des Reiches, war das ziemlich egal, welche Sprache der hat. Er konnte sich in jeder Sprache vor Gericht vertreten oder vertreten lassen. Es waren also die Großreiche, die waren also aber wenig individualisiert. Jetzt wenn wir die Nationalstaaten nehmen, die also nach den Großreichen entstanden ist, zum Beispiel England, Frankreich und so weiter, so waren das sehr schlagkräftige Instrumente. Denn jetzt beginnt die Individualisierung, weil es ist ja schon kleiner. Jetzt sind ja nicht mehr 15 Völker drinnen, sondern eben nur mehr eines. Das kann zwar aus verschiedenen Regionen bestehen, aber eben die Franzosen, wenn wir als Beispiel heißen, dann die Franzosen. Und die haben eine eigene Sprache, Französisch. Hatten sie vorher nicht. Hatten viele verschiedene Sprachen. Dann Frankreich ist ja ganz geteilt, also im Norden die Alpen, das sind anders, dann hat es Mittelfrankreich und Südfrankreich, da sind die ganzen Katharer, die Ketzer und die Templer, die haben sie in Südfrankreich gehalten, die waren ganz spinnefeind mit den Katholischen. Also Frankreich ist ja auch verschieden. Und jetzt kam dieses Frankreich, schlagkräftig, stromlinienförmig, ein Land, eine Bevölkerung, die heißt Franzosen, eine Religion, eine Sprache, das heißt aber, man wird individueller. Das heißt, das ist der erste Schritt, dass überhaupt einmal ein Volksgebilde entsteht, das eine Identität hat, und zwar ganz eine klare. Und in England war das erst recht so, war schon früher so in England. Und das sind eben die Nationalstaaten. Die haben nur Positives, da dürfen wir gar nichts Negatives hineininterpretieren. Nationalstaat nur positiv, das war die größte Leistung bisher. Und dass die Europäer überhaupt in der Welt erfolgreich waren, das geht nur von den Nationalstaaten. Aber das war ja nicht alles. Jetzt ist das Ganze noch einmal kopiert worden ins Kleine, in die bürgerliche Familie. Und die bürgerliche Familie, die hat, sagen wir, drei Kinder gehabt, nehmen wir das Beispiel, dann wären es fünf gewesen oder fünf Kinder, dann wären es sieben gewesen, ist egal. Aber bürgerliche Familie mit zwei Kontrakten. Ein Ehekontrakt, vorgeburtlicher, im Geistigen abgeschlossen, nicht auflösbar, und ein bürgerlicher Kontrakt, also ein Ehevertrag, also ein Rechtsvertrag. Und so hat es bestens funktioniert, weil die Kinder wurden in der kleinen Runde jetzt, wurde das Große kopiert, reinkopiert, und die wurden eben auch ausgerichtet mit einer Idee, mit einem Ziel, mit einer kunstfertigen Ausbildung. Man wusste, warum man auf der Welt war. Ganz ein klares Ziel gehabt. Das haben andere noch gar nicht gehabt wie die Deutschen. Die Deutschen haben ja, die hatten sogar 300 Fürsten, die erst am Schluss haben es noch 100 gehabt. Also schlagkräftig. Und so hat es funktioniert. Man hat sich um jedes einzelne Kind gekümmert und man wusste, welche Ausbildung, welche Sprache, es gab ja nur eine, und welche Ideale hat das Land, eben das Französische. Und das Höchste war immer, heute ist das anders, das Vaterland, Patria, das ist nicht so, weil Vaterland hat nichts zu tun, das glaube ich, mit uns haben wir nichts zu tun, aber früher war es ja anders. Das war das höchste Ideal, schon die Römer, wer tut das, das kommt alles also auch noch von den Römern, gut. Jetzt wollten aber die damalige Kabale, ich nenne es Kabale, die Jesuiten, die Illuminaten, wie immer, Kabale zusammengenommen, die wollte aber keine Nationalstaat, weil die sind ihnen entgegenstanden beim Einheitsweltenstaat. Jetzt haben sie es zerstören wollen, aber wie zerstören Nationalstaaten? Ja, die können nicht so einfach zerstören, die werden sie nicht immer bekriegen. Jetzt hat er gesagt, wir ruinieren sie, indem wir sie diskreditieren, und haben nationalistische Staaten geschaffen. Das ist jetzt wieder was anderes. Das wurde aber von ihnen geschaffen, wie in Jugoslawien. Die sind von selber gekommen. Das steht ja alles drinnen. Wer sagt, ich hab das nicht, der kann es ja nachlesen. Das würden wir genauso aufstellen. Wenn wir die Aufgabe haben, die Welt in eine Richtung zu lenken, dann machen wir es, und zwar so gekonnt, dass wir jeden Tag um 4 Uhr dafür aufstehen, weil wir so viel Freude haben, die Leute verrenken dürfen. Weil das ist eine schöne Arbeit. Weil zudem sind sie ja da. Man darf nicht glauben, jeder wird da geistige Entwicklung machen. Das geht gar nicht. Und so hat man es eben gemacht, nationalistisch. Jetzt hat man die aber zerstört natürlich, diskreditiert. Aber diskreditiert hat man es, damit man nachher sich selber einsetzen konnte, ist eh klar. Also so hat es ausgeschaut mit der Erziehung. jetzt geht es weiter, jetzt kommt die Französische Revolution, jetzt wird viel aufgelöst, jetzt kommt die Industrialisierung. Das ist ja der wirklich wichtige Schritt, denn Europa konnte die Welt nur durch die bürgerliche Familie und durch den Staat so souverän erobern. Nur durch die Institute. Da waren wir schlagkräftig, klares Ziel, präzise Führungsdirektiven von Führungspersönlichkeiten. Man wusste genau, wer für was zuständig ist. Jetzt kommt die Französische Revolution, die löst sich schon einmal auf, und dann kommt die Industrialisierung, und da ändert sich jetzt aber schlagkräftig was, weil die soziologische Zusammensetzung wird anders. Man kann viel mehr produzieren, man hat ja jetzt die Kohle, die kann ja transportiert werden durch die Eisenbahn. Es gibt dann, wie der Neptun entdeckt wurde, schon die Elektrizität, das hat ja alles nur mehr in Schwung gebracht. Und wenn wir jetzt an Österreich denken, gehen wir gleich zu Österreich über zur Monarchie, dann hat sie eine neue Schicht gebildet, nämlich die Schicht der Kaufleute oder sagen wir des Großbürgertums. Die waren kreativ, weil die waren ja früher nichts. Solange es die Aristokraten gab, hatten die ja nicht so einen Spielraum. Und die Aristokraten, und die waren ja keine, die haben ja nichts Kommerzielles gehabt, das waren also die Herzensmenschen, Bildung und Kultur, aber die waren eigentlich nicht so, sind nicht so in die Niederungen des Kommerziellen gegangen, das hatten die ja nicht. Bildung war das. Bildung repräsentieren und was Göttliches ausdrücken, was Göttliches darstellen, aber eben immer, indem man das repräsentiert. Es ist eigentlich so ein Abstieg zuerst, wenn man schon das Geistige bei den Theokratien, dann geht es zum Herz und dann geht es eben nach unten zu den Proletariern, denn die Reichen sind auch Proletarier, nicht nur die Armen. Man hat sich nur auf die Armen, aber die sind genauso Proleten, weil sie machen wie dasselbe, nur verdienen sie halt mehr. Jetzt kommt also das Großbürgertum, und das Großbürgertum hat sich das aber selber geschaffen, und das heißt aber kreativ, weil ich von nichts was schaffe, sie hatten ja nicht viel, dann bin ich kreativ. Und jetzt kamen die Zuckerfabriken, jetzt kamen also die Baumwollspinnereien in Österreich, dann die Ausrüster mit militärischen Gegenständen, die Weinhändler, was auch immer. Jetzt sind die reich geworden. Und wenn ich reich bin, weil ich selber eben so kreativ bin, dann werde ich individueller. Und dann akzeptiere ich das nicht mehr mit der bürgerlichen Familie, dass das nur ein Kontrakt ist. Mit der Frau hat er nicht so viel zu tun gehabt. Das war einfach ein Rechtsgeschäft. Die hat 7 Kinder gekriegt, ja. Das war nicht der, das war der Kosten. Die Frau war Kosten und er war ein Kästchen oder umgekehrt. Man hat sie jetzt so gesehen und das war alles. Da war keine Liebe unbedingt dabei, das darf man nicht so sehen. Es war eine Verpflichtung. Und jetzt ändert sich das, weil jetzt wird jemand viel individueller. Er kauft sich ein Schloss oder er kauft sich also eine Villa, dann hat er einen großen Park, dann nimmt er seinen Architekten, einen Gärtner. Naja, das macht er aber alles selber, er lebt ja mit, er ist Künstler, er kauft sich Bilder. Jetzt wird er für individueller, will aber individueller aber auch eine Frau haben. Eine, mit der er halt ausgehen kann, mit der er halt an die Côte d'Azur fahren kann, man hat ja dort die Villen genauso gehabt oder in der Schweiz, wird individueller. Ja, den bürgerlichen Vertrag, den hat er nicht aufgelöst. Also den Ehevertrag hat er aufgelöst, aber offiziell auch nicht, das war ja der Mätresse. Und die hat auch ihr Villa gekriegt, hat auch ein Fuhrwerk gekriegt und ein paar Diener und die Frau hat nach wie vor das Geld gekriegt. Die hat eben diese Salons eingerichtet, Klavierspielen und so weiter, so Theatervorführungen, Rezitationen. Jetzt ist die Frau, die ist nicht schlecht ausgekommen, hat vielleicht einen Freund gehabt, weiß man nicht. Man wird also jetzt immer mehr auch seelisch empfindlich. Darum gab es den Schnitzler und etliche in der Zeit. Na, das ist einfach die Seelenschau des reichen Bürgertums. So war es einmal. Und das ist dann so dahingegangen. Und jetzt kommt aber dann die Zeit, wo es stürmischer wird, gerade die Nachkriegszeit, die skotische Zeit. Und jetzt bricht es auseinander und jetzt gibt es die alleinerziehenden Mütter. Na, weil wenn der Mann nicht mehr da ist, weil es gibt ja keine Kontakte mehr, macht jeder, was er will, und da geht er so weg und dann bleibt die Frau. Wenn sie einen passenden Mann findet, dann ist es ja in Ordnung, aber das zeigt sie ihm oft, dass es gerade nicht passend ist. Und dann bleibt sie allein. Und wenn sie allein bleibt und sie findet keinen Mann, dann kann das Kind nicht erzogen werden, weil die männliche Richtkraft, die fehlt. Und er wird unsicher, wird schwach. Er kann es im Leben nicht zurechtfinden. Ist ganz einfach so. Das erzählen uns ja die Psychiater und so weiter. Ist das große Problem. Selber schaffen kann man es nicht mehr. Und da kann man auch ein Buch lesen, eine Woche im Seminar, das gibt es nicht mehr. Weil es muss eine Richtkraft sein in der Jugend. Wer kann das ändern? Ein Onkel kann es ändern, ein Cousin kann es ändern, der Bruder kann es ändern, der Großvater kann es ändern, irgendein Männlich in der Familie kann es ändern. Dann ist es auch geändert. Dann spielt es keine Rolle. Aber wenn das nicht wäre, dann ist es geschehen. Da gibt es Das, weil ja die männliche, die, das männliche ist klar ein Schluss. Ich weiß sofort, um was es geht. Das weibliche, das behütende, heimelige, darum heißt zu heim, streicheln und verstehen. Aber das männliche, der versteht nicht, so gehört's. Und das fehlt dem weiblichen. Umgekehrt wäre es natürlich genauso. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist dann die chaotische Phase mit den Patchwork-Familien. Die funktionieren natürlich, das kann ja nicht funktionieren. Aber da stehen wir ungefähr. Aber wie geht es jetzt weiter? Nun, da komme ich jetzt auf den Phallus noch einmal zurück, auf den Tagesherrscher der Waage. Denn der Waage kommt ja immer ein wichtiges Element zu, weil sie mit Partnerschaft zusammenhängt. Aber das Wassermann-Zeitalter hat eine ganz besondere neue Partnerschaft, die nicht aus der jetzigen hervorgeht auch. Und Countdown, die sind so Mittelding zwischen Kometen und Asteroiden. Und wenn wir jetzt nur hernehmen, nur damit ihr einen zweiten nur nennen, den Chiron, dann ist dieser Chiron, der hat auch eine Linie, die zwischen dem Uranus und dem Neptun liegt und berührt auch den Neptun und geht dann rein bis zum Saturn, den er so leicht berührt. Und dieser Chiron, vielleicht nur noch kurz, was der ist. Dieser Chiron ist also entstanden als Sohn vom Kronos, also vom Saturn, also vom Kronos, mit der Phylyra heißt die, mit der Phylyra. Und das war eine Nymphe. Also die Nymphe Phylyra und der Saturn haben sie gepaart und es ist rausgekommen der Chiron. Aber die Mutter hat ihn verstoßen, weil er nämlich halb Pferd war. Weil der Saturn hat sich als Pferd rangeschlichen, jetzt hat er einen Pferdekörper unten und oben einen Menschenkörper. Jetzt wurde er verstoßen. Und angenommen hat ihn dann die Sonne und der Mond, die beiden Lichter, nämlich Apollo und die Artemis. Also so war es einmal. Und jetzt spielt rein der Prometheus. Der Prometheus hat dem Zeus das Feuer geraubt. Dann wird er eben eingesperrt in den Kaukasus, das heißt, er wird in dieses Kopf, in den Kopf wieder da hineingeht, sein Gefängnis ist praktisch jetzt das Gehirn, weil er das Denken geraubt hat. Er hat das Denken geraubt. Und wer das Denken raubt, muss er Strafe zahlen. Das ist ja in der menschlichen Entwicklung. Jede Entwicklung muss der Mensch bezahlen. Auf der einen Seite kriegt er es, und er wird ihm was geben. Ist ein Faktum. Bei der Genesis überall sehen wir, das ist ja das Wichtige bei der Genesis und so. Da geht es nicht nur um die Genesis einmal, sondern das zieht ja immer durch. In alle Abschattungen zieht sich das durch. Gibt's ja. Es werden die Mütter wiederholt, es wird differenziert und Schlacken ausgeworfen. Und das ist auch beim Prometheus so. Er wird zwar erhöht, weil er jetzt das Denken geraubt hat, dem Zeus hat er es nämlich geraubt, und dadurch, dass er denkt, extrahiert er ja die Ätherkräfte, weil das Denken hängt mit dem Äther zusammen, mit dem Ätherleib. Und jetzt nimmt er dem Ätherleib was weg. Er selber ist eingesperrt jetzt da oben, im Hirnkastel sozusagen, weil der Knochen sind ja außen, drum sagt man Kaukasus. Und der Adler pickt ihm immer was raus aus der Leber. Aber, und das ist jetzt das Interessante, in der Nacht wird die Leber wieder ganz erneuert. Und wer erneuert? Die Leila Alliance. Die müssen das, kann ja nur genau, die sein. Genau. Die Leila Alliance. Also die Urenkel. Die erneuern es. Weil sonst würde sie nicht mehr erneuert. Sonst könnte er nächsten Tag nicht wieder picken. Also der Adler nicht wieder picken. Und Adler ist natürlich der Geist. Ist das geistige Zeichen, also der Skorpion Adler ist gemeint. Also der Adler. Jetzt ist dieser Prometheus aber dann in die Unterwelt versetzt worden. Genau, Strafe ist in die Unterwelt versetzt. Und jetzt geht es so weiter, dass der Herakles beim Kampf mit den Kentauren seinen Giftpfeil abgeschossen hat und irrtümlich den Chiron getroffen hat. Eigentlich hat er sich nur so gespielt, der Chiron. Und der Chiron ist jetzt unheilbar vergiftet. Er kann aber nicht sterben, weil er unsterblich ist. Also sterben kann er auch nicht. Er ist aber vergiftet. Und jetzt gab es nur eine Möglichkeit, ist ihm dann gesagt, wenn er kann den Prometheus retten. Dann kann er eben erlöst werden. Der muss aber von der Unterwelt rauffallen, wenn er sich selber stellt. Und das hat er gemacht. Und weil das so großartig war, hat man ihm dann ein Sternbild gegeben. Aber die eigentliche Geschichte ist die, er war unheilbar, konnte aber leider nicht sterben, weil er unsterblich war. Und somit ist er zum Heiler anderer. Darum sagt man jetzt, der Heiler ist er. Weil warum? Andere kann er heilen, sich selber aber nicht. Das ist gerade die Tragödie. Selber kann er sich nicht heilen, aber andere kann er heilen. Und deshalb im Horoskop sagt man eben, wo dann der Chiron steht, der ist eben so etwas Heilbedürftiges. Das ist der Chiron. Das ist einer der beiden wichtigen. Und dieser Pholus, und der ist Zweiter, wollen wir die Geschichte nicht lang so jetzt ausführlich erzählen, aber sie ist ähnlich. Und der Pholus, der hat auch eine ähnliche Bahn, kommt auch rein, aber halt bis zum Saturn, die schneidet er nicht mehr ganz, aber duschiert sie leicht. Und jetzt hat man den untersucht. Und wenn man so einen Planeten hat, oder halt Kentauren hat, dann weiß man nicht, was der ist eigentlich. Also man untersucht ihn, wo steht er, in welchem Feld oder welchem Zeichen, wie lange ihn untersucht man. Es gibt jetzt da ganz, gibt es nicht nur die normalen Astrologen, da gibt es eben Wissenschaftler, so wie überall, die alles gibt, die also genauso in der Kabbala unterrichtet sind und allem anderen Anthroposophie, die gibt es natürlich auch und die haben aber auch für die Kunden nicht viel, aber es gibt halt einige und die sind sehr bewandt und die haben auch viele Kunden. Kunden heißt Beratungen, wenn jemand im Tag 8 Beratungen hat und das macht er 10 Jahre, hat er ein Material, aus dem er schöpft. Und jetzt hat er den Pholus beobachtet. Jetzt komme ich eigentlich erst zum Thema. Und da ist Folgendes rausgekommen, dass dieser Pholus, der wird ja auch rückläufig, jeder Planet wird ja rückläufig, weil die Erde andere Geschwindigkeit hat wie andere Planeten, deshalb entstehen diese Schleifen. Nicht? Also der Planet geht wieder zurück. Schaut so aus, ist auch so, von uns aus gesehen, hat die Wirkung. Und wenn der Pholus jetzt rückläufig war, bei der Geburt eines Menschen, sagen wir, jemand wird geboren am 1.1. so und so, war der Pholus 30 Tage rückläufig. Der hat sich nicht bewegt, der ist nicht mitgegangen. Jetzt ist er stehen geblieben. Das ist ein kleines R. Retrograd, das ist ein kleines R, der ist stehen geblieben. Und jetzt kamen aber Klienten und die hatten ein Problem. Partnerschaftliches Problem, weil jetzt muss man dazu sagen, der Pholus ist der Tagesherrscher der Waage, die Nachtherrscher ist die Venus und man ist draufgekommen, es fehlt bei der Venus. Man kann das nicht erklären, immer mit der Venus und da muss der Planet schon hypothetisch, so entdeckt man halt ja hypothetisch, ne? Man sagt, da muss man stehen. Und dann ist man draufgekommen, wenn man den annimmt, dann stimmt's. Jetzt ist man draufgekommen, wenn der rückläufig wird, dann ist es so, dass ein Mensch, der den 30 Tage rückläufig hatte, beispielsweise 30 Tage, was macht der Planet? Er geht zwar örtlich zurück, räumlich, aber eigentlich geht er zeitlich zurück. Nicht nur 30 Tage bleibt er stehen, sondern er geht in die Inkarnationen zurück. Und was macht er da? Die Auslösung als Auslösung ist auch wieder so, ein Grad ist ein Tag und ein Tag ist ein Jahr. Wenn der jetzt 30 Grad rückläufig war und er beginnt wieder nach vorn zu gehen, dann schiebt er wie ein Schneepflug alte Partnerschaften mit sich mit und die werden 30 Jahre lang nichts. Es hat jemand 30 Jahre lang keine Partnerschaften. Da kann er machen, was er will. Weil es aus der Zeit ist, weil er das Karma von früheren Leben mitschiebt. Und da kann jemand machen, was er will. Es ist so. Auf das ist man draufgekommen, weil man eben viel Material hatte. Jetzt, was sind alte Partnerschaften? Mir fällt da immer ein, weil ich gern so Sachen lese, oder eigentlich gar nicht gern lese, aber hin und wieder, das sind so Kriegspartnerschaften mit Frauen. Also bei uns gibt es ja nicht so, aber in der Sowjetunion, bei der Roten Armee gab es das ja, und nachdem da eben alles um mich heiß ist und energetisch ist, so bei uns gibt es ja Kalibe oder sowas, auch wenn das jemand glaubt, aber das ist ja ganz anders. Da glüht ja alles. Das ist ja wie ein Vulkan. Und die Augen sprühen. Und ungeheure Herzenskräfte. Und das Ganze aber jetzt im Krieg. Und da verliebt sich eine Frau in einen Mann oder ein Mann in die Frau. Und da weiß man aber nicht mehr, lebt der morgen noch? Jetzt stirbt nicht mir einer links, nicht mir einer rechts. Und da wird es noch viel intensiver. Weil jetzt schaut man dem in die Augen, kann ich die morgen noch anschauen? Oder die wollen in eine Baracken gehen. Dann sagt man, geh jetzt einmal eine Stunde raus, Kollege. Dann wird er sagen, ja, aber was gibt's mal? Der Back oder sonst was. Also, spannungsreich. Und jetzt erlebt man ungeheure Intensität. Da glüht, also das Blut, das wird so in den Adern heiß und so spitzt das ab. Und wer weiß, ob er morgen noch lebt. In der Zeit zusammengedrängt, mehr kann da gar nicht passieren und das Ganze nur in so einem Land. Jetzt endet der Krieg und beide sterben nicht. Die Frau heiratet irgendwo, der Mann auch, die kennen, sehen sie nicht mehr und ja, was geht dann mit der Frau weiter? Ja, sie findet irgendjemand, aber da geht es nicht um Liebe, sondern dass der halt eine Wohnung hat vielleicht und irgendwo Anstellung und nach ein paar Jahren schaut man sich gar nicht mehr an, weil der Mann, der wird Trinker und die Frau ist mehr interessiert vielleicht an was anderem und es geht um den Streit, ob die Windeln kaufen kann oder ob sie dir einen Wodka kaufen kann, was auch immer. Also da ist nichts. Und jetzt ist das Leben sinnlos, weil die Frau weiß, sie wird immer älter und die das wird desto weniger attraktiv, nachdem es einen großen Frauenüberschuss gibt in die Länder, weil ja so viel im Krieg gefallen sind. Jetzt gibt es ja viel mehr Frauen als Männer. Und jetzt erinnert sie sich noch, einmal war ja Frau, einmal war was. Heiß, Liebe, aufregend, spannend. Der Blick des Oberst auf meinen Brüsten. Was sagst du? Und jetzt ist das das Einzige, was man mit sich tragt. Und dann stirbt es. Und jetzt kommt sie wieder auf die Welt. Und jetzt trifft es den wieder. Und jetzt stellt sie aber raus, bei dieser Untersuchung, bei dem Follos, dass es situationsbedingte Partnerschaften sehr oft waren. Das heißt, man hat in der Situation zwar heiße Liebe erlebt, aber sonst war nichts. Wenn es draufkommt, der Mann interessiert sich für Boxen oder für Eishockey und die Frau für sagen wir, Konzerte. Das geht nicht. Jetzt war das bald weg. Darum wird es nichts. Jetzt könnte man sagen, nehmen wir mal an, das sind 7 Partnerschaften. Wird doch kann doch nicht eine was werden. Nein, wenn man die erste schon was würde, könnte die anderen 6 nicht abtragen werden. Es wird nichts in den 30 Jahren. Das hat man eben rausgekriegt. Ist interessant. Was anderes ist jetzt die Bildung. Jetzt hat man den auch untersucht und vom Jahr 1954 bis zum Jahr 1952 bis zum Jahr 1954 stand dieser Follos im Tierkreiszeichen Wassermann. Und da haben wir wieder Klienten dann gehabt, die waren ja schon älter dann natürlich, waren schon vielleicht 40 oder 50, und da hat man schon Erfahrung gehabt. Und da ist Folgendes passiert, dass bei einer Frau, gehen wir jetzt wieder von der Frau aus, weil sie also die Kinder um sich hat, dass solche Frauen, da ist der Mann eben auch ausgeschieden, und zwar harmonisch. Der hat gesagt, ich habe einen anderen gefunden, und die Frau hat gesagt, ja, kein Problem. Und es ist ein anderer gekommen. Und der hat gut dazu gepasst. Sagen wir, ein Lehrer. Der Mann war Tischler, sagen wir Kunsttischler, und jetzt kommt der Lehrer. Die verstehen sie gut, bringt es ein. Dann ist der wieder harmonisch gegangen, und dann kommt zum Beispiel, sagen wir ein Geschäftsmanager oder sowas, der hat dem Kinder jetzt wieder ganz was anderes beigebracht. Nach einer gewissen Zeit ist er wieder harmonisch oder sich verabschiedet. Also eigentlich so ist es gegangen und nie erwickelt. Und ja, und das hat man festgestellt. Jetzt haben wir aber was anderes auch festgestellt. Vorher war der Steinbock. Und im Steinbock hat man ganz was anderes festgestellt. Nämlich, dass dort, ich gehe jetzt dem Fall von einem Mann einmal aus, ein Mann eine Frau geheiratet hat. Die hat ihm ganz gut gefallen, vielleicht hat es geheiratet. Aber viel war dann nicht mehr. Und zu sagen hatten sie es überhaupt nichts mehr, außer eben wieder Kasten und noch Kästchen. Und der Mann hat sich von der Frau nie scheiden lassen bis zum Ende seines Lebens. Obwohl wirklich gar nichts mehr war und es gab keinen Grund, dass es nicht. Aber er hat sich nicht scheiden lassen. Und er hat nie andere offiziell gehabt. Wieso? Weil da ist man draufgekommen, dass der Steinbock ist ja das einzige Tierkreiszeichen, das ein karmisches Zeichen ist, weil es ja vom Saturn beherrscht wird. Also wenn wir immer Steinbock hören und jemand am Planeten hat im Steinbock, ist es karmisch, weil der Saturn das Karma-Zeichen ist, der Herr der Zeit, des Raumes und des Karma. Und da war es so, jetzt sage ich ein Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, dass das letzte Leben, oder das vorletzte, was haben wir, das letzte Leben so war, dass der Mann ein Kind war, sagen wir, es war ein Bub, kann ich auch sehen, und da war er bei einer Familie, die arm war. Die konnten, wie das früher oft war, die Kinder nicht mehr ernähren. Das war früher so. Oder es war Kriegszeit und die Eltern waren gestorben. Und jetzt ist der genommen worden, ist zu einem Verwandten gekommen oder zu einem Nachbarn. Und der hat das Kind so aufgenommen, wie unser eigenes gewesen. Sogar noch mehr, so mehr, also gestreichelt und mehr, vielleicht besser, mehr Zuneigung dem gegeben und mehr Gefühl und so weiter, obwohl es gar nicht fleischlich das eigene Kind war. Und das ganze Leben lang hat der das Kind nie gemerkt, dass er Fremder ist, sondern der hat sich so gefühlt wie, ich gehöre zu der Familie, sogar irgendwie höher hat er sich gefühlt, weil die Mutter von der Familie hat ihm noch viel mehr gestreichelt. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Und so war es eben auch. Und jetzt stirbt er und der Mann findet jetzt irgend so eine Frau und er hat so eine Ahnung, irgendwie, ich sage es jetzt etwas übertrieben, bin ich aber schuldig. Irgendwie, da war was, aber er weiß nicht was. Und er wird sie nie verlassen, weil er sagt, die hat so viel getan, unbewusst, ist alles unbewusst. Du, auf das kommst davon, da ist eine alte Rechnung offen. Er wird es nicht mit dem Kopf, vielleicht wird das auch später mal mit dem Kopf, aber das kann er nicht. Ich kann mich nicht trennen, das ist nicht mehr fair. Also ich finde sowieso kein Mann mehr mit dem Alter und das ist ja auch schon so ein organisches Geflecht und mit den Fügen, Gesprächen und Beziehungen, das kann ich nicht mehr auflösen. Das mache ich nicht, weil sie hat es auch nicht gemacht. Die habe auch nicht einen Tritt rausgegeben, wie ich 16 war, sondern die war immer da. Das hat man festgestellt. Und weil eben eine karmische Beziehung da war. Und das war bis zum Ende des Lebens. Jetzt sieht man aber den Unterschied deutlich zwischen Steinbock und Wassermann. Das ist ganz eine andere Situation gewesen. Dann geht es weiter mit den Fischen und so weiter. Jetzt, was heißt das? Wenn wir jetzt in das neue Zeitalter eintreten, ist gerade da nicht mehr ein großer Umbruch, weil in Zukunft wird so sein, wie es schon angeklungen hat beim Wassermannzeichen. Es wird der physische Erzeuger, also der Mann, der Mann der Kinder, der Vater der Kinder, würde ich sagen, der wird die Kinder zeugen. Und es kann nur der sein, weil die hat gewisse halt, erbliche Voraussetzungen, also gewisse Mitgift, körperliche Art, genetischer, die brauchen die Kinder. Nur der kann sein, der wird es auch sein. Dann wird der ganz gekonnt, künstlerisch wieder verschwinden. Und jetzt kommt der Manager. Der lernt dem überhaupt, wie geht denn was? Das kann ja nur ein Manager, der macht ja alles, der kann ja alles. Kann alles verkaufen, jeden Dreck. Und das ist ja gerade den Genuss von einem Manager, der seinen Dreck verkauft. Der kann ja alles. Der macht alles. Weil er es gelernt hat. Und weil er es gelernt hat, dann macht er es. Und der lernt ihm was zu verwerten. Jetzt kommt der Künstler. Und der Künstler geht in die Natur. Und der zeigt ihm, schau, die Blätter sind rot oder da kommt eine kleine Maus raus und da wird er kreativ. Und der lernt ihm zu Hause, wie man malt oder wie man aus einer Maus, also aus einem Holz eine Maus schnitzt. Also fürs Künstlerische wieder aufgebaut. Also dass er wirklich, dass er weiß, was ist künstlerisch eigentlich. Dann geht er wieder weg. Dann kommt ein Beamter oder ein Beamter aus dem Ministerium. Der merkt in der Früh, der Bleistift, der liegt da und die Gabel liegt da. Das mag ich, entschuldige, machst du jeden Tag. Also der wird ihm so erziehen. So. Und wie die das machen die ja wirklich so. Du schlägst die Schere immer, wenn du das zurückgibst, genau dort, nicht da, sondern eben dort. Und der lernt es fest. Jetzt wird er allseitig entwickelt, harmonisch, und das geht perfekt. Das wird nicht mehr eine Reiberei sein, das funktioniert. Also da ist nicht mehr so, wie es jetzt in den Anfangsstadien war, dass es nicht funktioniert. Das wird die neue Art der Erziehung sein, weil es ist gar nicht mehr so viel Zeit, dass jemand als Vater einen Tisch da hat bis zum letzten Tag. Das geht nicht mehr. Er muss verschiedene Trainer haben. Das ist die Zukunft. Und anders geht's. Ja, weil sonst wäre es ja mit der Zeit gar nicht mehr zu machen. Es müssen alle beteiligt sein in Zukunft. Und das wird aber vom Vollus aufgestellt. Drum kommen wir zum Vollus. Der hilft mit, weil es ja eben eigentlich ein Kentaur ist. Und die Kentauren sind mit uns Menschen verwandt. Darum touchiert er ja den Saturn. Das heißt, er geht ja bis in unsere Welt herein. Das machen ja die anderen Planeten nicht. Die sind ja Fremdkörper. Die kennen uns ja nicht in dem Sinne. Es wird also neu, das ist ganz eine wichtige Sache, aber das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist ein massiver Umbruch, weil der Mensch jetzt so allseitig mit verschiedenen menschlichen Individualitäten ja auch zusammenkommt, die ja wieder ihr Leben und ihr Karma mitbringen. Also der lernt ja viel mehr, als wenn der Vater eben nur Tischler war, da hat er Kobel, der hat geschnitten und der hat geleimt. Ich sage jetzt Tischler, kann ja auch was anderes sein, aber das war halt eindeutig, was lernt jemand da? Wenn der Tischler kommt, hat er wieder einen Auftrag gekriegt vom Pfarrer, da muss ich eine Truhe machen. Und sonst hört er ja nichts. Und fünf Fenster soll ich den Bürgermeister machen für die Gemeinde. Ja, aber sonst ist ja nichts. Aber da wird er allseitig ausgebildet. Und das hat man bei diesen Wassermannzeichen gesehen, dass es ganz anders war, wie die Saturnzeichen beim Steinbock. Beim Steinbock war es starr. Steinbock, da gab es das Karma. Und da hat sie, wenn sie das Mann war, nie gelöst. Obwohl es einen Grund gegeben hätte, weil nichts mehr war. Aber das war dieses von früher. Das hat auch der Wassermann nicht. Der Wassermann hat ja nichts von früher. sondern er schaut in die Zukunft immer. Die Vergangenheit schaut er wenig, weil er eben die Zukunftszeit nehmen kann, in die Sonnenzeit. Und wer immer nur in die Vergangenheit geht, der versäumt die Zukunft, der braucht andere Fähigkeiten. Das müssen aber offene Fähigkeiten sein und da brauche ich schon die organische allgemeine Ausbildung. Wenn ich zu starr bin, kann ich das ja gar nicht mehr aufnehmen. Und in Zukunft geht es ihm viel schneller, es geht ganz rasant. Und wer nicht mitkommt, der wird ein Problem haben. Und deshalb, in unserer Zeit ist gerade die Bewusstseinszelle, und das sagt ja Rudolf Steinert, vielleicht finde ich das nicht mehr vorlesen, das ist also ein Buch von, ich habe das gerade hier bestellt, von Michael Aschenbrenner. Heißt der, und da steht, jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht erfinden, da steht von Rudolf Steinert, das mit dieser Bewusstseinszelle noch einmal klar drinnen. Ja, soll ich ganz kurz schauen. Ja, ich finde es jetzt nicht. Lass mal das, ich kann es nächstes Mal vorlesen, weil er hat es noch einmal ganz genau betont, wie wichtig es jetzt ist in unserer Zeit. Und wir reden ja immer bei uns ohne dies drüber. Also bei jedem Vortrag wird das ja gesagt. Und das zweite Element, das Rudolf Steinert nicht erwähnt, wie gesagt vorher, das ist dieses plastische Element, das künstlerische Element. Das muss auch im Gesellschaftlichen erübt werden. Ich sage jetzt nicht sozial, das hat einen negativen Beigeschmack, aber eben im Menschlichen. Was wir in Zukunft brauchen, ist eine menschliche Gesellschaft und keine humane. Humanität ist ein Freimaurerbegriff. Wir müssen ganz einfach reden. Human, menschlich. Mensch ist ein Mensch und nichts human. Human ist ein künstliches Gezücht. Human definiert man, was der Mensch ist. Und was ist ein Tiermensch, ein raffinierter? Weil das ist rausgekommen. Also die Zukunft wird anders sein. Wir werden es sicher bewältigen, wenn wir die richtige Richtung einnehmen. Und das heißt gesteigerte Bewusstseinskraft und offen eben für das spielerisch-künstlerische aber gekonnt. Und wenn das irgendwie funktioniert, dann werden wir wahrscheinlich mitkommen. Ja, ich glaube, wenn es euch recht ist, dann machen wir. Ja, dann danke. Ja,